Ey, ich kann einfach zwischendurch wechseln, weil ich muss ja mein Mikrofon nicht verlassen.
Kannst auch aufstehen und wird rumrennen und gestikulieren und so.
Kannst du dein Mic mal runter machen, weil du sprichst unten in das Kabel rein.
In das Kabel rein.
Ist ja kein Problem, ist ja auch der erste Podcast-Folge, deswegen müsst ihr noch ein bisschen üben.
Folge 66 habe ich gesehen.
Das ist richtig lustig. So, jetzt nochmal richtig ordentlich machen.
Wie sind wir denn auf 66 Folgen gekommen?
Ich weiß es bis zum heutigen Tag.
Müssen wir nicht heute dann eigentlich einen Schnaps trinken?
Ein Schnaps?
Jo, 66 klar. Ist ein
Schnaps. Ein Schnaps da? Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Fabio.
Und mit Paul.
Und mit Chriso.
Und mit Johannes.
Wow! Folge 66. Die Sommerpause ist vorbei. Alle gehen immer in Sommerpause. Wir haben das gar nicht so gemacht, aber dann haben wir trotzdem eine Woche ausgesetzt, ne?
Ja, aber es gab auch keinen Sommer.
Und es ist niemandem aufgefallen.
Wow!
Bis du es gesagt hast.
Nach 66 Folgen haben wir es tatsächlich hinbekommen, das Intro in einem Zug durchzusprechen.
Das ist der Hammer.
Das ist richtig gut.
Das war aber, glaube ich, Zufall.
Das ist ein gutes Um.
Also wir können das als gut abspeichern, wenn wir es mal 10-mal ohne Absprache einfach durchgezogen haben.
Du setzt deine Ziele immer viel zu hoch.
Nee. Ich habe einen Anspruch an mein Leben.
Weißt du? An meinem Podcast.
Nee, an mein Leben ja. Im Generellen. Und
das gehört dazu.
Das gehört auch dazu. Und woran bemerkt man, dass die Sommerpause vorbei ist?
Dass man wählen geht.
Dass Winter wird.
Dass Chriso wieder da ist. Ach, sag mal.
Oh, Entschuldigung. Gott.
Hallo.
Ich wollte es jetzt so nicht sagen. Aber ja.
Ich bin wieder da. Hallo Chriso.
Und der Herbst anfängt, dann ist Chriso wieder da.
Ich bin
wieder Herbst. Bist du der Herbsttyp?
Ja. Ja. Ich war wegen meinen Augen?
Ja. Bist du, kurz, bevor wir jetzt da einsteigen. Es gibt doch diese Modetypen, dass Leute so Herbsttypen sind und Sommertypen, sondern Herbst- und Wintertypen.
Ja.
Habt ihr euch, was für Typen seid ihr so?
Ich war als Kind, als ich geboren wurde, hatte ich strohblondes Haar und knallblaue Augen.
Da warst du eher so also
der arische Typ.
mitten im Sommer geboren, deswegen bin ich halt, denke ich, ein Sommertyp.
Sommertyp. Aber auch so modisch bist du eher so der Wintertyp.
Vermutlich, ja.
Ja. Ich würde auch sagen, dass Paul im Wind, also in den kälteren Monaten, so fashionmäßig das meiste aus sich raus.
Sein Game erreicht einfach.
Dick eingepackt. Ja. Kaum was zu erkennen. Naja. Chriso, du warst unterwegs, bevor wir hier in irgendwelche Themen abgleiten.
Ich dachte, wir machen eine Mode-Sondersendung.
Ohne Witz.
Oh. Ja, ja.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen entblößt, dass nur mein Jahreszeitentyp genannt wurde.
Du bist aber auch der modischste von uns allen.
Danke. Okay, wir können weitermachen.
Dann. Grüße beim Urlaub.
Ich war im Urlaub, ja.
Schon wieder? Du bist doch der Einzige von uns, der regelmäßig in den Urlaub fliegt. Kann es sein? Und vor allem danach davon berichtet.
Wieso? Also beim letzten Mal haben wir uns 4,5 Stunden deine Geschichten aus Kopenhagen angehört.
Wow, und die waren nicht mal spannend.
Oh doch, die waren super spannend.
Echt? 4,5 Stunden?
Nee. Ja.
Ich glaube, das war eine kleine Einstellung.
Wow. Nein.
Wow. Nein. Ich war bald wieder nach Kopenhagen. Aber das ist ein anderes Thema. Chriso, wo warst du denn?
Ich war auf Sri Lanka.
Was? Wo ist das denn?
Das liegt südlich von Indien. Das ist so eine kleine Insel, von der hat man bestimmt schon gehört.
Ja.
Man kennt sie auch als Ceylon oder Ceylon.
Und da kommt Ceylon?
Da kommt der T her.
Ah, echt?
Nicht nur der, aber.
Aber Ceylon mit C, ja?
Mit C, ja.
Genau. Ach, krass. Stimmt, das habe ich schon ein paar Mal gelesen.
Aber war das nicht ein Begriff, als die Briten das besetzt hatten?
Ja, genau, und dann haben sie es irgendwann umbenannt.
Das ist doch jetzt gemein, wenn man das sagt, oder?
Nee, die nennen sich auch selber noch so teilweise.
Okay.
Die da unten. Aus Sri Lanka.
Ceylonesen.
Die Sri Lankesen.
Sri Lankesen.
Ceylonkaner.
Wie war's denn?
Ja, gut. Das war eine sehr offene Frage auf jeden Fall.
Das war's. Mit 10, 2.
Okay, kommen wir zum Valomaten. Sehr schön. Also wenn man, wenn man schon mal in Indien war vielleicht und das war einem zu chaotisch und zu dreckig und zu abenteuerlich, dann kann man auf jeden Fall nach Sri Lanka fahren. Oder was, auf Sri Lanka fahren.
Was hast du in Sri Lanka gemacht? Also was war so dein
ach, das war so
Strandurlaub?
Das war so eine klassische Backpacking-Rundreise. So hier mal hier mal surfen, ein bisschen am Strand rumhängen. Mhm. Leoparden beobachten und Elefanten im Nationalpark. So eine Geschichte halt. Ja.
Die laufen da einfach frei rum oder sind die?
Das ist so ein riesiger Nationalpark. Wir haben ja die Karte. Mhm. Jetzt Johannes. Nicht für die Zuhörer da draußen, aber wir haben ja hier Technik.
Ja, sieht so ein bisschen aus.
Also für die Zuhörer zu Hause, ihr macht euren Computer auf und dann gibt ihr bei Google ein Sri Lanka und dann tippt ihr auf Maps. Und dann landet ihr bei Candy.
Genau. Und man sieht ja unten rechts, oder wie man woanders sagt, im Osten, diese riesige grüne Fläche und das ist der Yala Nationalpark.
Ach krass.
In dem waren wir unterwegs. Und da gibt's noch freilebende Leoparden und unglaublich viele Elefanten.
Okay.
Ja, und dann bezahlt man $30 und ist dann den ganzen Tag unterwegs. Und wartet dann an Wasserlöchern über mehrere Stunden, bis irgendwie vorbeikommt.
Also aber nicht, fährt er die ganze nicht Zeit. Zu Fuß, du bist dann mit dem Auto
unterwegs. Ja, man ist mit so einem Safari-Jeep unterwegs. Und
ist einer gesnatcht worden von den Tieren dort?
Da nicht tatsächlich. Aber etwas weiter im Zentrum von Sri Lanka, bei Dambulla oder bei Sigiriya vielmehr, das kennen manche vielleicht, das ist so ein riesiger Felsen, der steht einfach so mitten im Land und da hat irgendein König vor 1000 Jahren eine Festung drauf gebaut. Und da ist gerade Trockenzeit und da wüten die Elefanten. Da sind viele asiatische Elefanten unterwegs, aber wilde und dadurch, dass es da gerade wenig Wasser gibt, gehen die dann zur Dämmerung, suchen die sich so langsam die menschlichen Siedlungen und saufen da die Pools aus und die Wasservorräte quasi. Den
ganzen Chlor drin.
Ja. Das stört die auch nicht, glaube ich. Und da wurde, wo wir da waren, irgendwie ein paar Tage vorher oder eine Woche vorher, ist ein Ukrainer, umgebracht ist vielleicht das falsche Wort, aber er wurde auf jeden Fall getötet von den Elefanten.
Autsch.
Weil die recht aggressiv sind. Und die Legende besagt, dass er ein Selfie machen wollte mit dem Elefanten, was ihm nicht so gut bekommen
hat. Aber das ist gut im Grunde genommen. Das ist Auslese.
Das ist die das ist
Darwin, meinst du?
Dadurch wird Sri Lanka
der Darwin Award
wieder stärker. Ja.
Ich glaube, es sind schon Leute wegen schlimmeren Selfies gestorben, oder? Also wegen peinlicheren Selfies.
Ja, es gibt auf jeden Fall Leute, die sind auch schon in Vulkane gefahren und so eine Späße.
Wegen Selfie?
Ja.
Oh mein Gott, ist das geil.
Redet man auf Sri Lanka Indisch?
Das gibt tatsächlich zwei Sprachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist Singalesisch und das andere ist Tamilisch. Und das Singalesische, das ist eigentlich die Hauptsprache und die zweite oder die große Minderheit im Land sind eben die Tamilen und die sprechen Tamilisch und das hängt eher mit dem Hindi zusammen quasi aus Indien. Und es gab auch noch bis 2009 gab es auch einen Bürgerkrieg zwischen den beiden Gruppen, der ist jetzt aber vorbei seit 7 Jahren.
Okay.
Und wie hast du dich verständigt? Mit Englisch?
Mit Englisch.
Und das läuft
so als ehemalige britische Kolonie sprechen halt viele Leute gutes Englisch.
Ja.
Es ist aber schon auch touristisch sehr erschlossen, oder? Also Sri Lanka ist jetzt kein
Geheimtipp mehr, oder? Nee, das nicht, das muss man schon sagen. Also selbst so die Backpacker-Phase scheint so ein bisschen vorbei zu sein. Es gibt zwar viele, die unterwegs sind, aber man sieht halt auch sehr viele Familien, Mama, Papa und 5 Kinder, die da unterwegs sind. Auch viel innerländischer Tourismus quasi.
Hotelplatten?
Gab's teilweise, das Ding ist, es gab ja nicht nur den Bürgerkrieg bis 2009, sondern auch der große Tsunami von 2004 hat er Sri Lanka ganz schön Mitleidenschaft gezogen.
Okay.
Und hat dabei sehr viele Hotels platt gemacht an den Küsten jeweils.
Ach krass, ja klar.
Also dieser große, wie nennt man den Tourismus, also so diesen klassischen Pauschaltourismus, so den gibt es teilweise, aber nicht mehr so extrem wie damals.
Okay.
Tatsächlich. Ja. Aber es ist recht billig. Man kommt gut von A nach B nach C. Also man kann mit den Localbussen fahren. Ist eigentlich ein sehr entspanntes Reiseland, muss man sagen. Viel Natur, viele Viecher.
Was, wenn man ja irgendwo hinfährt, dann hat man ja irgendwie eine Erwartungshandlung. Was war das, was hat sich am meisten bestätigt? Und was war das,
Johannes, das
Absurdeste?
Das war eine schwere Frage hier.
Das ganz
hast du dir die vorher ausgedacht oder kam die gerade spontan?
Die kam eher spontan, sehr gut.
Ja, kann immer. Ich mir eine Scheibe abschneiden.
Ja, merkst du was?
Ja. die Erwartungshaltung hatte ich eigentlich gar nicht so. Tendenziell habe ich damit gerechnet, dass es ein bisschen wird wie Indien.
Ja. Warst war, ja auch schon in Indien, ne?
Ja, und aber Indien ist halt, wie gesagt, ein bisschen extremer, abenteuerlicher, chaotischer.
Okay.
Was hat mich überrascht? Das ist eine gute Frage. Die meisten Leute wollen halt viel Geld machen mit dir. Ne? Also dieser Tourismus ist, gerade weil er ja so wieder im Neuentstehen ist, auch nach dem Bürgerkrieg, haben die meisten Leute erstmal so Dollarzeichen in den Augen, wenn sie dich sehen. Mhm. Also jeder kennt auch jemanden, der irgendwie ein Tuk-Tuk fährt oder irgendwelche Touren anbietet oder was weiß ich nicht. Also es ist sehr selten vorgekommen, dass man irgendwie mal mit Locals redet und die einfach nur ernsthaft irgendwas erzählen oder dass man sich mal unterhalten kann. Ne? Früher oder später ging es halt dann um Geld oder was sie für eine Dienstleistung verbieten.
Okay.
Ja. Das ist ein bisschen schade, aber fernab davon kannst du mit den meisten eigentlich gut reden auch.
Ja. Wie lange warst du da?
Einen guten Monat
etwa. Einen guten Monat.
Genau.
Und
also gar nicht so lange.
Bist du dann einfach, also hast du eine Rundreise gemacht? Also bist du einmal um die Insel rum oder was?
Kann man so sagen, genau. Also sind gestartet in der Hauptstadt in Colombo, ganz im Osten. Mhm. Sieht man ja auch auf der Karte.
Das ist, glaube ich, Westen.
Du hast absolut recht. Ups.
Genau, in Sri Lanka ist es Osten dann.
Ja, das ist ja, nee, das ist nicht
so. Ja, der andere Seite von der Erde, dann ist das alles umgedreht.
Nee, es ist sogar nördlich, dass ich
rede bloß keinen Schrott.
sind von da ins Zentrum des Landes, in die Hochregion sozusagen, wo der, okay, ganze Tee angebaut wird. Mhm. Wo auch das wunderschöne Candy liegt. Mhm. Und in Candy gibt es den rechten Backenzahn Buddhas, eines der heiligsten Reliquien im Buddhismus. Ja.
Der rechte Backenzahn. Hast du ihn gesehen, den rechten Backenzahn?
Ja, nee. Aber wir waren im Tempel drin. Das Ding ist, der ist eben in der Schatulle und die Schatulle ist in der Schatulle und die Schatulle ist wiederum in der Schatulle. Also Matroschka-Prinzip, bis du so eine riesige Kiste hast. Das heißt, da könnte auch ein benutztes Kondom drin liegen, was irgendjemand vor 10 Jahren reingelegt hat.
Kommst du denn auf das Kondom jetzt? Also wo kommt denn jetzt das her?
Buddhas benutztes Kondom.
Stein vielleicht. Gab es zu Buddhas Zeiten schon Kondome? Ja, die haben dann so Ziegendärme genommen und so, ne?
Wahrscheinlich.
Hat Buddha nicht verhütet? Hat Buddha gepupst? Das ist eigentlich erstmal die grundsätzliche Frage.
Ich glaube, Buddha brauchte keinen Sex auch.
Ich glaube, aber er hätte.
Also, war der nicht, hat er nicht, er ist ja als Prinz aufgewachsen quasi.
Ja, da wurde wahrscheinlich viel gebankt, aber.
Dann wurde wahrscheinlich
viel aber nicht gebankt. Nach der Erleuchtung.
Und dann irgendwann dachte er sich, hey krass, ich kann nicht die ganze Zeit nur bangen. Im Grunde genommen war Justin Bieber. Bis er ein bisschen angereift ist und dann hat er gesagt, nee, ich suche jetzt die Erleuchtung. Dann hat er sich unter den Baum gesetzt und ist gestorben.
Ich hoffe, Justin Bieber
hört noch auf die große Erleuchtung von Justin Bieber.
Ich hoffe, Justin Bieber hört niemals, dass wir ihn gerade mit Buddha verglichen haben.
Das stimmt.
Denkt er nicht schon, dass er Jesus ist?
Auch? Ich glaube auch, ja. Ich weiß auch nicht, ob er so viel Unehelichkeit. Naja.
Ich wollte uns auch nicht zu Justin Bieber leiten, Entschuldigung.
Es war meine Schuld.
Aber falls du es wolltest, ist es dir gut gelungen.
Die Buddha, Schatulle, Backenzahn, Candy, Tempel.
Ja. Go. Ja.
genau, von da sind wir dann in den Norden rein, nach Anuradhapura heißt das. Und da liegen halt so alte Tempel- und Palastruinen auf so einem, weiß ich nicht, 4x4 Quadratkilometer Gebiet. Mhm. Und das ist halt irgendwie so eine 1500 Jahre alte Stadt, glaube ich.
Okay, krass.
Ist, weiß ich nicht. Das Ding ist ja immer so ein bisschen, gerade wenn du da irgendwie unterwegs bist, so die ersten 4 Tempel sind halt spannend und der 5. auch noch und beim 6. setzen dann so die Ermüdungserscheinungen an.
Oh Mann, das sind jetzt echt genug Tempel.
Ja, ist wirklich, also ist tatsächlich so. Ja, klar. Das ist ein bisschen First World Touri Problem.
Ja, ja.
Aber so Religion ist schon allgegenwärtig. Mhm.
Wie, aber sind das dann mehr so Touristenspots oder sind da auch Leute, die da meditieren oder beten oder?
Beides. Ne? Also so zum Beispiel dieser Tempel mit dem Backenzahn, das ist so einer der heiligsten Orte im Buddhismus und da sind auch viele, also es gibt halt so eine Art Pilgertourismus, der dann natürlich nicht von den Touris kommt, sondern von den Leuten, die halt, glaube ich, sind. Aber es gibt halt auch zum Beispiel viele Inder oder es gibt viele Chinesen, viele Japaner gesehen, die eben auch Buddhisten sind. Mhm. Und viele buddhistische Mönche auch aus anderen asiatischen Ländern, die da vorbeikommen und da dann halt zu Buddha beten und dann halt wieder gehen. Das sind halt so Pilger-Hotspots einfach. Ich glaube, in Anuradhapura gibt es auch den ältesten Baum der Welt. Das ist irgendwie so diese, angeblich die Pappelfeige, unter der Buddha die Erleuchtung erlangt hat.
Okay, okay.
Das ist irgendwie 2300 Jahre alt oder so.
Die steht tatsächlich in Sri Lanka?
Ja. Okay. Also beziehungsweise ist das der einzige Setzling davon. Mhm. Also das war ein Zweig von dem Baum, unter dem Buddha die Erleuchtung gewonnen hat in Nordindien. Und dann haben sie den in so einer Prozession runtergebracht nach Sri Lanka, als die Buddhisten in Indien verfolgt wurden vor 2000 Jahren.
Das klingt alles immer wild romantisch. Ich hoffe, das ist wirklich so abgelaufen.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ne? Oder Leute sind da schon sehr stolz auf ihre Traditionen.
Ja, aber ich meine, letztendlich kann auch irgendwann mal irgendjemand gedacht haben, Mann, der Baum ist schon fucking alt, lass mal eine Geschichte dazu erzählen.
Ja, ja, klar. Natürlich. Ja. Ne? Also es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass der Baum halt wirklich sehr, sehr, sehr alt ist und dass es auch in die Zeit passt, ob es jetzt wirklich der Baum ist aus Nordindien. Das kann
Hat man ihn abgesägt und Ringe gezählt?
Wahrscheinlich.
Wird draufgestellt. Gerade gemerkt.
Ja, der Typ, der zählen musste. Das war das arme Schwein bei der Geschichte.
Ist ein Ring, ist ein Jahr, ne?
Ist das so? Ein Jahresring? Sagt man doch.
Ja, eigentlich ja.
Crazy.
Ja, das wären dann 2300 Ringe, quasi.
Ist okay, und verzähl dich da mal nicht.
Ja, eben. Ja.
Der Herr der Ringe.
Und,
Danke.
Klar.
Wie lange war der da unterwegs, bis er dann in, ich kann es nicht aussprechen, Anuradhapura war?
Das ist relativ schnell passiert alles. Also quasi die gesamte Nordhälfte haben wir echt in unter 2 Wochen fertig gehabt.
Okay.
Und danach sind wir dann wieder zurück nach Kandy und von da, sieht man auf der Karte, nach Ella. Mhm. Das ist auch so im zentralen Bergland quasi, ne? Wo da, also da sind Teeplantagen, soweit das Auge reicht. Wo man sich dann auch echt wundert, wie viel Tee die Leute trinken müssen. Also wird natürlich auch viel exportiert.
Ja.
Was war so der längste Aufenthalt, den ihr hattet?
Wahrscheinlich auch dann eher am Strand, so ganz im Osten, in Arugam Bay zum Beispiel, waren wir 4-5 Tage, im Süden auch ein bisschen länger. Also der ganze Trip war ein bisschen so aufgebaut, dass viel Stress war und viel Reisestress in den ersten 1,5 bis 2 Wochen und danach wurde es halt sehr, sehr entspannt. Was sich letzten Endes auch ausgezahlt hat. Weil davor war es auch recht kalt. Ne? Ja. Also so im Bergland hast du dann auch so 15 Grad am Tag. Ja. Es regnet halt gerade da nur. Mhm. Und da kann man halt viel wandern gehen und auf irgendwelche Berge hochklettern und so. Und danach war das eigentlich fast nur so Beachlife.
Ne? Beachlife.
Beachlife.
Hashtag Beachlife.
Ja.
Hattest du irgendwann Angst um dein Leben?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Chris hat keine Angst um sein Leben.
Nee, selten.
Ja, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, bist in diesem Nationalpark und denkst so, hey, ich guck mir einen Drachen aus oder sowas. Und dann kommt der und du denkst dir, oh, fuck, ich bin way out of my comfort zone.
Achso,
also so würde es mir vielleicht gehen.
Was meinst du mit Drachen?
Keine Ahnung.
Richtige Drachen?
Ja, ein echter Drache. Ja. Keine Ahnung, was da halt so an Wildlife rumfleucht.
Also es gibt so riesige Warane halt.
Genau, diese Komodo-Warane zum Beispiel.
Ja, aber ja, also die gibt es da nicht, die gibt es in Indonesien, in Komodo.
Aber der hatte ja schon geritten, da war er ja schon.
Da waren wir schon mit Tobi, das stimmt. Die sind ein bisschen kleiner, das sind wie Bengalen-Warane, glaube ich, die sind so wie 1,5 Meter.
Mhm.
Aber die tauchen auch manchmal auf.
Okay.
Also es gibt so, gab es diesen einen Moment, da saßen wir auch am Strand in so einem, ja, Beach-Café, wie auch immer man das nennen möchte, und haben irgendwas gegessen. Und draußen kam dann halt der Monsunregen und wir waren eben nicht die einzigen Gäste. Da wollte dann auch so ein 1,70 Meter Bengalen-Varan wollte halt auch rein und stand halt schon am Eingang von diesem Café und wurde dann aber verscheucht von dem Besitzer des Cafés mit seinem Kind auf dem Arm. Also die sind dann...
Der war auch halt sein Kind auf dem Arm. Oh Mann!
Der Besitzer halt das Kind von dem Varan auf dem Arm.
In dieser Kneipe ist kein Platz mehr für euch. Und dann ist Komodo Varan Jesus geboren worden.
Ja.
In irgendeiner Scheune.
Varane müssen leider draußen bleiben.
That's racist.
Ein bisschen.
Wie bewegt man sich da fort? Also wie habt ihr euch da bewegt? Mit Bussen, Zügen?
Ja, es gibt zum Beispiel zwischen Kandy und dem Süden gibt es so eine richtig schöne Bahnstrecke.
Der
Candy Train, quasi. Ja. Und da fährt man dann 6-7 Stunden. Aber die Singalesen und die Tamilen sind, also die Locals vielmehr, sind halt schon recht robust, was das in Zugsteigen angeht. Also es gibt immer wenig Platz für viele Leute.
Mhm.
Und egal, ob die Leute jetzt irgendwie über 70 sind oder schwanger, die prügeln sich einfach durch.
Okay.
Ne, gerade in der zweiten Klasse. Und wir sind auch zweimal nicht reingekommen in die zweite Klasse, mussten in die dritte Klasse, wo es halt viel entspannter war letzten Endes.
Ach, lustig.
Ne? Und da sitzt man dann halt viel mit den Locals und quatscht so ein bisschen und also versucht es zumindest.
Ja. Wie viele von den Locals sprechen Englisch?
Ich habe mal gelesen, so 10% der Bevölkerung können fließend Englisch, der Rest spricht so Touri-Englisch,
ja.
So dass sie sich halt verständigen können. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dir sonderlich viel erzählen.
Mhm.
Dann ist dann eher so, want a tuk-tuk? Oder, weiß nicht, want to buy? Come and see Temple. Wie gesagt, die haben sich da halt sehr drauf eingeschossen, auf den Tourismus.
Wie,
also mehr müssen sie auch gar nicht wissen.
Wie dicht ist es so bevölkert? Sind das denn auch eher so Kleckerörtchen größtenteils oder sind das schon?
Gute Frage eigentlich. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen. Also das ist jetzt die Insel quillt jetzt nicht über von Menschen, sagen wir es mal so. So zwischen den einzelnen Dörfern. Es gibt halt bloß eine Großstadt, ne? Das ist Colombo und die ist wohl schon recht dicht besiedelt. Und ich Ich glaube, so Kandy ist dann die zweitgrößte Stadt und da geht's halt. Also da wohnen natürlich auch überall Leute, aber du merkst das nicht so extrem wie, was weiß ich, in Bombay oder Bangkok oder einer anderen Stadt mit B. Berlin.
Sri Lanka ist unabhängig, ne? Ja. Was haben die für eine, was geht da so ab? Staatlich?
Auch eine gute Frage. Ich glaube, es ist ein Präsidialsystem, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
Präsidialsystem. Ich wollte dich damit nicht überrumpeln, normalerweise nichts. Weißt du sowas immer.
Premierminister Ranil Wickremesinghe.
Wickremesinghe?
Ja, quasi. That's racist as well.
Nein.
Gut gemacht. Der Typ, der am meisten durch die Gegend reist, ist auch noch der größte Racist von uns.
Das ist doch nicht racist. Das ist einfach die Aussprache im Englischen da.
Ja, das ist. Ich behaupte jetzt einfach, dass es racist ist. Elefanten gab's.
Ganz schnelle Welt.
Sind das diese wütenden Elefanten, von denen du uns erzählt hast?
Mhm. Nee, das sind asiatische Elefanten. Die sind nicht wütend.
Ja, doch, hier, die sind schon.
Noch nicht.
Die chillen ganz.
Das ist echt das traurigste Bild, was ich jemals gesehen habe.
Ja.
Wieso, weil die im Regen stehen?
Ja, voll, das ist ja übelst. Ach mein Gott, ich tue mir nicht leid.
Och Mann.
Ja, aber tatsächlich ist so Sri Lanka einer der Orte, wo die asiatischen Elefanten gar nicht so viele Probleme haben, weil sie nicht großartig gejagt werden.
Okay.
Was dann halt auch dazu führt, dass sie einfach so an der Straße stehen und nicht nur im Nationalpark.
Also Wilderei gibt's quasi.
Gibt's nicht. Schon, aber nicht in den Maßen, wie das zum Beispiel in Afrika üblich ist.
Okay.
Mhm. Weil auch die. Ich glaube, es gibt in diesem ganzen Nationalpark, der halt riesig ist, gibt es 8 oder 9 Tusker, nennen sie die da. Also das sind die mit den Tusks, mit den Stoßzähnen.
Ja.
Ne? Und ich glaube, die haben halt einen verloren in den letzten 10 Jahren aufgrund von Wilderei. Aber es gibt halt nicht so viel Elfenbein zu holen letzten Endes. Ne?
Mhm.
Und wenn, dann sind die Stoßzähne gar nicht so krass ausgeprägt wie bei den großen afrikanischen Elefanten.
Was ist da, also, was ist quasi deren Ding zum Importieren oder Exportieren?
Zum Exportieren ist halt Tee hauptsächlich. Ne?
Ja, okay.
Tee, früher war es halt Elfenbein und Faun, habe ich gelesen, irgendwie in so einer geschichtlichen Abhandlung.
Okay.
Das ist nämlich auch eine Sache, die ich vorher nicht wusste, dass Faun, also der Faunvogel, wie auf der Fauninsel.
Ja.
Oder wie von der Faunquote. Ja. Dass die aus Südindien und aus Sri Lanka kommen. Und dass die schon vor 3000 Jahren exportiert worden sind an die ganzen Königshäuser in Europa und Asien.
Oh, shit.
Und die gibt's wirklich überall.
Okay.
Also es gab halt so diesen einen Moment, da sind wir irgendwie von einem Strand wiedergekommen und haben uns da von so einem Surfstrand und haben uns von dem Tuk-Tuk-Fahrer abholen lassen.
Ja.
Der dann auch meinte, er kommt nicht nach 16 Uhr, Quatsch, nicht nach 18 Uhr, weil dann die Elefanten draußen unterwegs sind.
Okay.
Was dann irgendwie schon so ein erstes Zeichen war, so offensichtlich ist das keine Sache, die man.
Problem mit dem.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Und er meinte auch, wenn Elefanten kommen, du kannst halt nichts machen. Du kannst halt rennen, aber sie sind eh schneller.
Mhm.
Und wenn du rennst, dann renn im Zickzack. Das war so sein Tipp an uns.
Okay.
Und das war dann eben genau in dieser Abenddämmerung nach 18 Uhr und wir sind dann auf so einer einsamen Straße an den Feldern vorbeigefahren, an den Reisfeldern, und da waren dann so 2 Faunen und quasi so als naiver Europäer war das halt so ein krasses Ding, ne? Zum ersten Mal Faunen in freier Wildbahn, heftig, worauf ich dann den Tuk-Tuk-Fahrer gefragt habe, ob man bitte anhalten kann, und er hat es halt nicht verstanden. Also er hat schon verstanden, was ich wollte, aber er hat nicht verstanden, warum ich das wollte.
Okay.
Und er hat es dann aber doch gemacht und wir standen dann da und haben dann wie die braven Touris Fotos gemacht. Und dann sind wir weitergefahren und dann waren es noch 6 Kilometer bis in das Dorf und dann habe ich halt verstanden, warum. Da also waren sie etwa irgendwas zwischen 40 und 60 Faunen auf den Feldern.
Okay.
Sind halt überall. Ne?
Und die Taube ist Sri Lankas quasi.
Nee, die Taube ist Sri Lankas, ist die Taube.
Mann.
Danach kommt der Rabe und danach kommt der Pfau. Und dann der wilde Hund auch, die gibt's auch überall. Ja. Und ja, ab dem Zeitpunkt, da waren irgendwie immer noch 2,5 Wochen oder 3 Wochen oder so, hast du halt jeden Tag mindestens 5 Faunen gesehen.
Mhm.
Ich hatte immer teilweise so das Gefühl, dass die Faunen, also dass dieses Ding mit dem eitlen Pfau nicht von ungefähr kommt, sondern dass man irgendwie in irgendeiner Situation ein schönes Foto hat und man will das dann machen und irgendwo drängt sich halt ein Pfau mit rein, weil halt auch gerne auf dem Bild sein müsste. Ne? Also sie waren sehr, sehr häufig dann am Ende. Die Leute machen aber auch nicht großartig was gegen die Faunen, weil sie zum Beispiel kleine Schlangen fressen. Ne? Die haben halt so ein krasses Kobra, also was heißt Kobra-Problem, aber Kobras sind halt ein Problem in den Reisfeldern.
Mhm.
Und so die Faunen sind an und für sich gerne gesehen.
Okay.
Und angeblich können sie auch so Regen vorhersagen. Ne? Also diese Faunschreie, die man halt wirklich sehr häufig hört, auch gerade früh um 5, wenn man schlafen möchte eigentlich, gelten irgendwie der langläufigen Meinung auch so als Wetterindikator.
Okay.
Ne? Kann ich jetzt nicht bezeugen, dass das so stimmt. Es hat halt oft geregnet, als der Pfau geschrien hat, aber das kann auch nicht zusammenhängen.
Ja. Der Pfau ist nass.
Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, ansonsten super viele Viecher. Ne? Also irgendwie das Indian Palm Squirrel, also Eichhörnchen. Mhm. Ne? Das ist dann überall, das gibt dann irgendwie noch das Indian Giant Squirrel, das sieht halt aus wie so ein Terrier eigentlich, also von der Größe her. Mhm. Und die krauchen dann auch durch die Bäume.
Ich will ein Bild davon sehen.
Ja.
Please.
Giant Squirrel.
Das ist Giant Squirrel, genau. Also schwarz-weiß. Und wir haben es irgendwie auch nur zweimal gesehen, nachdem uns Leute darauf hingewiesen haben, was da für ein Vieh im Baum rumrennt.
The fuck, Alter.
Das ist echt ein Monster, ey.
Übertrieben.
Ja. Ja.
Crazy. So sieht es aus. So groß ist das.
Ja. Was war noch? Chamäleons tatsächlich. Hatte ich auch noch nicht gesehen in freier Wildbahn. Und weiter im Süden in Gall haben wir dann tatsächlich auch noch irgendwie so einen halben Wal am Strand gesehen. Also so eine bestimmt 5-6 Meter lange Walschwanzflosse.
Okay.
Die einfach am Strand rumlag. Und keiner hat sich drum gekümmert.
Wo war die erste Hälfte vom Wal?
Das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich noch im Meer.
Wahrscheinlich.
Ja, aber ich meine, so ein Wal fällt ja nicht einfach in der Mitte auseinander.
Naja,
das war auch die große Frage. Wenn
die Flut kommt und sie so mit der Zeit wieder zurück ins Meer drängt.
Ich denke mal, der ist irgendwo im Wasser gestorben und so der Körper löst sich ja dann auch so langsam auf.
Kann auch sein.
Und dann ist das halt das, was irgendwie noch am stabilsten war und der Rest hat sich halt aufgelöst irgendwie. Aber wie gesagt, hat sich auch niemand drum gekümmert.
Vielleicht
das ist dann einfach okay.
Es wird richtig guter Humus irgendwann.
Ja, ansonsten ja, wie gesagt, eine schöne Insel. Also lässt sich auch gut bereisen in einem Monat tatsächlich.
Wie ist der Wiederspielwert von Sri Lanka? Würdest du nochmal wiederkommen?
für mich persönlich irgendwie nicht so groß. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat halt alles gesehen nach einem Monat. Ne? Das stimmt natürlich nicht. So der ganze Norden fehlt noch. Allerdings ist der Norden halt auch nicht wirklich infrastrukturell ausgebaut. Ne?
Okay.
Also da haben die Leute sich halt noch mit AKs beschossen bis vor 6 Jahren.
Mhm.
Und das sieht man da wohl auch extrem. Du hast viele Militärpatrouillen, Militärstützpunkte.
Ja, okay.
Und momentan ist es halt noch nicht so der Spot.
Also nicht unbedingt der Platz, also da passiert wo man jetzt, als Touri rumrennen will.
Da passiert halt auch nichts. So okay. Ist es ja nicht. Aber es ist halt schon, es gibt halt auch viele Minen noch auf den Feldern und man muss da generell einfach ein bisschen vorsichtiger sein und da hat man dann wahrscheinlich diesen Abenteuerurlaub, den du so in der Form im Süden wahrscheinlich nicht mehr hast.
Okay.
Denke ich mal.
Du warst ja jetzt schon ein paar Mal in Asien, Südostasien. Wie ist es preislich teurer als anderswo oder?
Das Essen ist relativ billig, muss ich sagen. Das kostet so irgendwas zwischen 2 und 5 Euro. Aber der Preis ist natürlich nach oben offen. Und die Unterkünfte sind tatsächlich teuer im Vergleich zu, was weiß ich, Indonesien zum Beispiel oder Indien.
Und denkst du denn eher dem Tourismus verschuldet oder weil die sich einfach leisten können?
Ich glaube, die können sich das leisten. Also es gibt halt die Nachfrage und es gibt das Angebot. Und also die werden den Teufel tun und ihre eigenen Preise drücken.
Ja, klar. Ja.
Okay. Also es hat sich halt gerade so angehört, als sei der Tourismus nach dem Tsunami so ein bisschen ins Wanken geraten, aber die sind immer noch gut genug besucht quasi.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, zum Beispiel, was ich auch nicht wusste, dass durch den Tsunami gab es in Sri Lanka irgendwie das größte Zugunglück der Geschichte.
Okay.
Das irgendwo südlich von Colombo ist so ein Zug lang gefahren und das sind immer so gigantische Züge mit super vielen Leuten drin.
Ja.
Und die Welle hat den Zug entgleisen lassen und ist dann irgendwie von so einer kleinen Brücke runter.
Mhm.
Über 1000 Tote bei dem Zugunglück. Und dann haben wir irgendwie 2 Leute überlebt und eins davon so ein kleines Mädchen.
Boah.
Hatte ich davor auch noch nie von gehört, muss ich sagen.
Ich hatte davon auch nicht gehört, ne. Ja.
So, das Einzige, was ich mir tatsächlich auch noch nicht erklären kann, ist, wenn man sich jetzt Sri Lanka anguckt auf der Karte, dann liegt das ja so südöstlich von Sri Lanka ganz am Ende. Und
Indien meinst du?
Ja, genau. Und das Erdbeben war ja vor Indonesien.
Ja.
Ne? Weiß nicht, ob man es da auf der Karte sieht, genau. Und der nördliche Zipfel von Indonesien ist ja Banda Aceh. Und da war das Erdbeben.
Okay.
Das gab aber Verletzte und Tote auf der gesamten, also auf allen Seiten von Sri Lanka.
Mhm.
Und ich wäre der Meinung, dass die Wellen nur an der Frontalseite einschlagen sozusagen.
Oh.
Und der Rest im Wellenschatten liegt, wenn du so möchtest. Das ist aber nicht der Fall scheinbar.
Verschwörungstheorien?
Die haben das gefaked.
Vielleicht
die
Amerikaner?
Von der anderen Seite hat Indien richtig Welle gemacht, Alter.
Die haben das gefaked. Das habe ich schon öfter gehört, dass die Sri Lankesen so ein bisschen gerne einen auf Drama machen.
Meinst du? So weit würde ich jetzt nicht gehen, tatsächlich.
Okay.
Ja, krass.
Nee, Sri Lanka war auch nach Indonesien das Land mit den meisten Todesopfern.
Oh, heftig.
So, das waren halt schon etliche, die da umgekommen sind. Wir waren dann irgendwann auch mal in so einer Turtle Hatchery, also das ist ein Typ und der betreibt so ein kleines Lager mit mehreren Wasserbecken, wo er verletzte Meeresschildkröten versorgt und zum Beispiel Schildkröteneier ausgräbt, wo abzusehen ist, dass das Nest irgendwie vertrocknet oder so. Mhm. Ne? Also er schützt halt die Meeresschildkröte. Mhm. Und wir haben uns auch mit dem unterhalten und der war so einer an den Orten, wo es halt richtig schlimm war. Also das war direkt um die Ecke von diesem Zugunglück auch. Und der hat dann halt auch bloß erzählt, dass er 2004 hat irgendwie seine Eltern verloren, seine Schwiegereltern, seine Großeltern, seine Frau, seine drei Kinder und die Nachbarn. Und er ist der Letzte letzten Endes, ne, der überlebt hat. Weil dieses Haus, wo die gewohnt haben, steht halt direkt am Strand.
Ah, okay. Ne?
Und da hingen auch ein paar Bilder und da war halt nichts mehr über von dem Haus. Und die Welle selbst war halt so 4-5 Meter, die da ins Land rein ist, bis 2 Kilometer ins Land. Mhm. Und da hat alles verwüstet.
Ne? Das ist echt heftig.
Ja.
Deswegen kommt er jetzt bloß noch mit Schildkröten klar, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja. Ich meine, das ist halt auch so eine Sache, gerade bei sowas will man das auch nicht unterstellen. Aber man weiß ja auch nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Touri-Ding ist, so im Sinne von, ich habe alle verloren, spendet mal. Ne? Gibt sicherlich Leute, die sowas auch machen. Will ich ihm ungern unterstellen, aber wenn man sich das überlegt, ich persönlich finde es schon ganz schön krass.
Ja, auf jeden Fall.
Wo dann sicherlich oft die Momente sind in so einer Situation, wo du denkst, wäre ich mal auch mit hops gegangen. Statt irgendwie als Einziger überlebt zu haben, weil er vielleicht gerade irgendwie einkaufen war oder was. Ne?
Ja, das ist krass. Also nee, ich will jetzt gar nicht zu deep werden, aber das ist halt einfach brutal undenkbar, dass du jemanden in Deutschland triffst, der bei einem einzigen Unglück irgendwie seine gesamte Familie plus irgendwie Eltern Charlotte und Großeltern. Roach. Charlotte Roach.
Mhm. War nicht was irgendwie bei deren Hochzeit?
Zwei Brüder und
ihre Mutter
und, oder so. Ja.
Ja. Eine ganze Menge Leute aus ihrer Familie sind bei ihrer Hochzeit verunglückt. Ja.
Wie zur Hölle das denn?
Die sind alle zusammen zu der Hochzeit gefahren und hatten einen Unfall und dann sind alle gestorben.
Okay.
Das wusste ich auch vorher nicht. Das wird irgendwie nie erwähnt bei einer ihrer 400.000 Sendungen, aber ich hab's auf Wikipedia gelesen. Es muss stimmen.
In dem Fall war es irgendwie auch so eine ganz komische Geschichte, weil sie ein extra angefertigtes Brautkleid hatte oder so und das konnte man nicht im Flugzeug transportieren. Mhm. Woraufhin dann die Mutter gesagt hat, kein Problem, ich bring das mit dem Auto und dann sind halt die Brüder auch mitgefahren.
Verschwörungstheorie.
Ganz klar. Als ob wir alle Aluhüte auf hätten, ja.
Die will bloß einen Zeltplatz wieder haben. Ja. Man muss da auch mal einmal gesagt haben, oder?
Wow.
Kann ich nichts zu sagen. Ja. Nevertheless, man sieht das nicht mehr so sehr im Land, aber ich glaube, die seelischen Narben sind.
Ja, glaube ich sofort. Ist außer Frage.
Ja. Fand ich aber dann tatsächlich doch, wenn man mal drüber nachdenkt, ganz interessant, dass man das kaum gehört hat, weil nämlich kaum Touristen betroffen waren.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Das, was du irgendwie gehört hast, war dann halt viel Thailand und Indonesien, weil es ja direkt vor der Haustür war, aber jetzt Indien, Sri Lanka und so weiter hörst du halt gar nichts. Und in Thailand, das ist irgendwie auf Platz 4 oder Platz 5 der meisten Toten und das sind halt im Vergleich zu Indonesien und Sri Lanka super wenig. Mhm. Da sind es halt irgendwie unter 10.000, glaube ich, und bei Indonesien sind es irgendwie
über 100.000, oder?
Ich weiß nicht, irgendwas um die 50 bis, ja, über 100.000 in Indonesien und 35.000 in Sri Lanka oder sowas. Mhm. Und in Thailand, vielleicht können wir mal gucken. Aber da hast du halt von gehört, weil da viele Touristen eben auch.
Ja, 230.000 Tote.
Insgesamt, ja. Bei dem ganzen Ding.
Da stand ja bloß insgesamt Johannes.
Oh, goddammit.
Kannst du wenigstens beim Podcast richtig recherchieren?
31.000 bis 38.000.
Wo jetzt?
Sri Lanka.
Okay.
Und was war jetzt, was hatten wir jetzt gehabt? Thailand?
Indonesien.
Indonesien.
Thailand und Indonesien.
Indonesien 131.000.
Thailand war weiter unten.
16.000 in Indien. Und Thailand 407 Dörfer. 407 Döner habe ich gelesen.
5.395 Tote.
407 Döner? Um Gottes Willen. Okay, ich bin ein bisschen makabrisch, aber es tut mir total leid.
Ja. Also ich meine, wenn sowas halt irgendwie hier passieren würde, ne, so unsere Resilienz ist einfach ein bisschen größer. Wir können uns von sowas erholen im weitesten Sinne, finanziell und infrastrukturell. Aber da liegt dann halt alles brach für Jahre. Mhm. Ne, die Leute leben teilweise da immer noch, also in Sri Lanka, in so Behelfsbehausungen und die Schule, das sind so Zeltdörfer und so eine Späße, ne, weil irgendwie die weltweite Anteilnahme ist vorbei. Die ganzen Hilfsprojekte sind langsam wieder abgebrochen und jetzt müssen die Leute sehen, wie sie klarkommen. Ne? Und betreiben dann halt irgendwie ihre Turtle Hatcheries weiter oder so.
Und also das ist jetzt schon ein bisschen durchgeklungen. Also Sri Lanka ist so von den Einkommensverhältnissen und von dem Wohlstand irgendwie ähnlich wie Indien. Also es gibt irgendwie Leute, die...
Ich glaube, es ist schon mehr tatsächlich. Also Sri Lanka ist recht... Also es gibt halt Armut, aber die ist nicht so krass wie in Indien.
Weil sie wahrscheinlich weniger sind, ne, als die Inder.
Wahrscheinlich. Und die haben halt auch ein relativ... Also ja, Tourismus ist halt relativ ausgeprägt. Ne? Mhm. Und viele Leute arbeiten eben im Tourismus.
Ja. Ja. Okay, cool. Schön. Sri Lanka, ich habe mir abgespeichert, das Indien für Weicheier. Die Indienreise für Weicheier.
Indien-Light.
Indien-Light. Ist so ein bisschen genau. Mein Ding auch. Also so Indien, das sieht ja alles immer ganz schön aus auf den Fotos und auch so einen Punkt würde ich mir mal machen und so ein Tuch überwerfen und so ein bisschen so irgendwie in so einem Tempel rumlatschen, aber dann, dass es dann über nach Kacke riecht und so, das ist doch nicht so mein Ding. Und dann lieber Sri Lanka. Ja. Also da habe ich doch jetzt Indien gar nicht so schlecht auf den Punkt gebracht.
Ja.
Mhm. Lass das nicht unsere indische Fangemeinde hören, aber...
Okay, es tut mir leid an alle Inder. Schön.
Also wenn ihr euch mal an echtem menschlichen Leid ergötzen wollt, dann ist Sri Lanka auf jeden Fall. Wie viele Leute aus deiner Familie sind gestorben? Krass.
Dramatisch.
Bis dann.
Selfie.
Selfie. Hey, in Varan.
Das ist halt ganz schön geschmacklos, die Runde irgendwie.
Ach komm.
Ich möchte das bitte wieder ein bisschen rumreißen.
Ja, dafür haben wir jetzt den Valomar.
War es dann insgesamt aber ein positiver und schöner Eindruck?
War es auf jeden Fall, ja. Okay. Das kann man schon sagen.
Klingt schön. Ja. Also ohne Witz, also bei all den Reisezielen, die irgendwie so in meinem peripheren Augenwinkel so ein bisschen so aufpoppen, wo man sagt, ja, da könnte ich mal irgendwie, das wäre was, glaube ich, wo ich mal Bock drauf hätte, ist tatsächlich Sri Lanka auch aus den Argumenten her irgendwie schon ein paar Mal aufgepoppt.
Also ich glaub, das könntest du.
Ja, das kriege ich hin, meinst du, ne?
Ja.
Ja, schön.
Schön mit dem Rollkoffer.
Schön im Rollkoffer. Airbnb-Wohnung.
Pokémon Go.
Taxifahrt den ganzen Tag.
Ja, Pokémon Go gibt's tatsächlich nicht. Kann man da nicht runterladen.
Ja, dann halt nicht.
Sorry. Ein Land weniger.
Sorry, Sri Lanka.
Das war's.
Jetzt zu was komplett anderem. Der Wahl-O-Mat für Berlin ist live gegangen.
Nein.
Berlin wählt im September eine neue politische Elite, eine neue Regierung. Und wir sind auf die spontane Idee gekommen, dass wir zusammen den Wahl-O-Mat machen. Habt ihr da Bock drauf jetzt gerade?
Ja! Hey, auf jeden!
Oh Mann, ist das eine gute Idee.
Hast du Lust drauf?
Ja, ich sehe halt den Bildschirm nicht richtig.
Ich lese es vor.
Wenn du es vorliest.
Also wir müssen ja eh so, dass die Leute, die Hörer
darf
sehen.
Darf ich
ja auch
es vorlesen?
Fabio liest vor. Fabio kann, glaube ich, auch nicht schlecht vorlesen. Also kann es ganz gut vorlesen, glaube ich.
Willkommen beim Wahl-O-Mat. Alle 21 Parteien haben die Wahl-O-Mat-Thesen
beantwortet. Alles vorlesen.
Hey!
Muss ich dann nicht einfach, wer steht zur Wahl?
Was ist denn los?
Nein, du musst erst die Fragen machen.
Ja, genau, und dann?
Ach so. Und am Ende wählst du dann die Parteien aus, die du in deinem Ergebnis betrachten möchtest.
Okay.
Ich habe das, wie gesagt, letzte Woche schon gemacht, deswegen wundert mich das, dass du jetzt sagst, der ist jetzt live gegangen.
Ja, der ist letzte Woche, ich hab ihn auch schon gemacht, aber ich dachte, dass ich am Anfang auswählen musste, welche Parteien mich interessieren.
Das musst du am Ende dann machen.
Okay, es sind 38 Fragen.
Es sind 38 Fragen und die erste Frage lautet, es sind Aussagen. Private Wohnungen sollen vollständig als Ferienwohnungen vermietet werden dürfen.
So, jetzt kann man auswählen, Stimme zu, neutral und Stimme nicht zu. Und man kann die These überspringen. Ich glaube, These überspringen ist, wenn einem...
Man kann das auch twittern. Diese These auf Twitter teilen.
Ah, siehst du mal.
Wollen wir das machen?
Nee.
Man kann diese These auch per E-Mail...
Wollen wir das machen?
Achso, das ist der Wahl-O-Mat vom Spiegel. Der ist einfach anders, weil da kann ich es nämlich nicht auf Twitter teilen. Das ist ein anderer Wahl-O-Mat.
Ich bin www.wahlomat.de.
Wir nehmen ein Original, würde ich sagen.
Ja.
www.wahlomat.de. Das
hab ich vollkommen sonst vorgelesen. Oder?
So, jetzt geht's los. Start. So, jetzt sind wir da. Jetzt kann ich es auch tatsächlich, jetzt ist auch dieses kleine Vögelchen da. Und ein E-Mail auch. Aber ein Facebook-Icon haben sie sich nicht getraut, oder was? Naja, so.
Nur Google Plus.
Die Frage war, und MySpace. Die Aussage ist, private Wohnungen sollen vollständig als Ferienwohnungen vermietet werden dürfen. Stimme zu, neutral und Stimme nicht zu. Was ist so eure Meinung dazu?
Ja, ich glaube, da habe ich neutral geklickt. Das ist mir eigentlich ziemlich Wurst.
Ist euch Wurst?
Nee, also ich bin dagegen.
Du bist dagegen?
Ich bin auch dagegen.
Ja.
Warum seid ihr dagegen jetzt so?
Willst du zuerst oder soll ich?
Ich denke einfach, dass der Wohnraum eh schon knapp ist und dass man darauf verzichten sollte, irgendwie den Wohnungsmangel, der jetzt schon krass da ist, der auch jedem auffällt, wenn er irgendwie mal nach einer Wohnung guckt und sich auch die Preise anguckt. Ja, das sollte man, glaube ich, nicht noch befeuern.
Darf ich ganz kurz was dazu sagen? Das ist auch so eine Sache, wie die These aufgestellt ist. Ne? Ich meine, private Wohnungen sollen vollständig als Ferienwohnung vermietet werden dürfen. Würde ich jetzt zum Beispiel auch verstehen, Leute, die jetzt irgendwie schon 5 Jahre eine Eigentumswohnung haben und sagen, ich fahre jetzt einen Monat nach Sri Lanka und möchte für den Monat meine Wohnung als Ferienwohnung.
Das ist aber nicht gemeint tatsächlich.
Vermutlich ist es nicht gemeint.
Es gab nämlich auch jetzt vor 2 Tagen gab es ein Gerichtsurteil jetzt in Berlin, wie das ist mit Zweitwohnungen. Ne?
Ja.
Bis davor hieß es ja, dass Zweitwohnungen auch eben reinfallen in dieses Gesetz, dass sie nicht vermietet werden dürfen. Mhm. Und jetzt gab es aber 2, 3 Präzedenzfälle, wo Leute eben geklagt haben, die gesagt haben, wir wohnen eigentlich in Rostock und in Italien und in Dänemark oder so und wir haben hier eine Zweitwohnung und warum dürfen wir die nicht vermieten?
Ja.
Und die haben auch Recht bekommen, also die dürfen sie vermieten. Und in dem Fall würde ich dann sagen, klar, oder wenn das echt mal so Zwischenmiete ist. Ne? Aber ich glaube, das meint halt schon so dieses, jemand hat eine Wohnung, die er mietet und dann haut er die halt immer bei Airbnb rein.
Mhm. Okay.
Und es gibt auch diese 50% Nutzungsrate dazu.
Das ist nämlich genau der Punkt. Also es gibt ein Gesetz und das, ich kenne die Eckdaten nicht, aber das besagt grundsätzlich, dass du deine Wohnung auch als Mieter mit einem Verständnis logischerweise des Vermieters, aber grundsätzlich als Besitzer auch deine Wohnung über eine Airbnb oder irgendwas anbieten darfst. Es darf bloß eine gewisse Quote nicht überschreiten. Und wenn es eine gewisse Quote überschreitet, dann musst du sie halt als Ferienwohnung anmelden und musst dann dafür auch quasi die Bettensteuer in Berlin bezahlen.
Ja,
genau. Was quasi so ein bisschen die grobe Gesetzeslage gerade ist. Mhm. Also stimmen wir zu oder stimmen wir nicht zu oder sind wir neutral? Ich glaube, der Vibe im Raum war eher Stimme nicht zu, oder?
Eigentlich ja.
Habt ihr nicht auch das Gefühl, ich klicke mal auf Stimme nicht zu, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass, wenn ich immer diese, also wenn ich einen Valomat mache, ja, dann bin ich immer so ein bisschen in dem Modus, dass ich eigentlich ja schon irgendwie weiß, was ich wählen will und dann jede Frage so beurteile, ob das, was ich wählen würde, tendenziell wie die dafür stimmen würden, damit am Schluss auch genau das rauskommt, um mich selbst zu bestätigen quasi.
Das hatte ich tatsächlich nicht so. Ich hatte, was ich jetzt eben schon bei der ersten These angesprochen habe und bei der zweiten kommen wir gleich zu, auch finde, ich finde, dass die einfach überhaupt nicht gut gestellt oder formuliert sind und dass ich dann oft dazu neige, so ein bisschen quasi die übereifrig wegzuklicken, also übereifrig eine Antwort zu wählen, weil ich denke so, ist irgendwie Quatsch gerade ich kann damit nicht so richtig was anfangen. Und dadurch, dass, also das, was du meinst, habe ich eigentlich nicht so empfunden.
Der Kontext fehlt so ein bisschen, ne, bei den Thesen.
Ja, das ist auch wirklich so, super auch so random einfach.
Auch so die nächste, ich mache das ja auch parallel gerade, ich habe ja schon die zweite.
Berlin soll weitere Flüchtlinge aufnehmen.
Ganz genau. Es ist halt absolut kontextabhängig. Ne?
Ja.
Gibt es dann irgendwie auch die Infrastruktur, die sich darum kümmert?
Mhm.
Wird halt ja nicht gesagt.
Genau, weil bei dieser Frage habe ich mich auch schon gemacht, weil mir ist natürlich bewusst, dass die Parteien, die ich scheiße finde, so einfach subjektiv scheiße finde, ohne dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich finde die einfach, die haben ein komisches Logo oder die sind blöde Leute so.
Mhm.
Die Leute oder haben einen komischen Namen oder fangen mit A an und
mit FDA.
Und mir ist schon bewusst, was die auf diese These sagen würden, oder die pauschal. Ne? Und dementsprechend würde ich da nie sagen, ja stimmt, aber letztlich genau wie Kiso sagt, Berlin soll weitere Flüchtlinge aufnehmen.
Aber was ist der Kontext? Was passiert,
genau, wenn die
Flüchtlinge also jetzt so gerade schon warten? Was ist dann die Dings?
Genau. Soll Berlin wirklich weitere Flüchtlinge aufnehmen? Weil hat Berlin tatsächlich so, also aus dem humanistischen Gedankengang, ist Berlin tatsächlich so gut mit den Flüchtlingen umgegangen? Weil Stichwort Lageso, so richtig geil haben wir es ja nicht gestemmt. Ja? Genau wie du sagst. Also bedeutet das, dass wir da, dass das einfach eine, die These als alleinstehend dasteht oder so als Message so,
ja,
wir wollen mehr Flüchtlinge aufnehmen, deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass das funktioniert.
Gotta catch them all.
Das ist halt das, was ich meine. Diese eine These, wie sie da steht, ist halt völlig behindert, Alter.
Also bleiben wir neutral.
Bleiben wir neutral.
Ja, ich würde auch sagen, dann bleiben wir halt neutral angesichts des Umstandes, dass wir keinen Kontakt
bekommen. Ganz ehrlich, bekommen. Also da habe ich zum Beispiel geklickt Stimme zu, weil ich halt dachte, ich habe gedacht, okay, mach ich halt einen Schritt zurück. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, findest du, dass Berlin sich weiterhin um Flüchtlinge kümmern sollte?
Ja.
Voll.
Beziehungsweise andersrum, wenn jemand die Frage stellen würde, Berlin, wenn mir jemand die Aussage sagt, Berlin sollte keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, würde ich sagen, stimme nicht zu.
Ja.
Ja. Also,
ja, ja.
Wenn das die Alternative ist, dann bin ich dagegen, weil dafür haben wir noch Platz. So, das kriegen wir schon hin. Ja? Wo sind wir?
Naja, irgendwie jetzt bei neutral so insgesamt, ja. Oder nicht?
Echt? Neutral.
Aber neutral bringt uns halt wieder echt nur zur AfD.
Das ist der Hammer, ne?
Spaß beiseite.
Oder die Violetten halt dann, ne?
Die grauen Panzer.
Wir machen neutral. Das tut mir
die,
leid.
Die dritte Frage können wir, glaube ich, alle einstimmig beantworten.
Alle Spätverkaufsstellen, Spätis in,
Anführungszeichen, in Slang,
sollen auch sonntags,
wie man sie hier kennt,
sollen auch sonntags öffnen dürfen.
Ja,
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 natürlich,
ja, ja.
Klar. Der Flughafen Tegel soll nach Eröffnung des BER in Betrieb bleiben.
Nein.
Nein.
Das macht
Nein.
Sinn. Das macht keinen Sinn.
Wieso macht das keinen Sinn?
Wozu brauchst du einen zweiten Flughafen?
So groß ist Berlin jetzt auch nicht.
Der BER kann das schon beide stemmen. Die Frage ist nur, wann ist es soweit?
Ich meine, es sind halt Arbeitsplätze, ich sehe es schon, aber es sind halt auch Unmengen an Kosten, die einfach...
Wenn man die Frage so stellt, braucht Berlin den BER? Das kann man anders beantworten, ne?
Genau. Und was ich auch spannend finde, ist... auch wieder hier das Gleiche. Diese These hat nämlich auch, diese Aussage hat auch extrem viel Kontext. Also A, so wie ich informiert bin, geht das gar nicht. Also die Gesetzeslage und wie sie das gerade alles eingegossen haben, ist so, sobald BER aufmacht, ticken irgendwie, keine Ahnung, 6 Monate runter und dann muss Tegel zugemacht werden, muss zugemacht werden. Und Tegel ist ja in einem,
wie ist es
grundsätzlich...
Begründet?
Das war der Projektplan quasi, ja. Und Tegel ist ja an der absoluten Kapazitätsgrenze und ist letztendlich auch seit Jahren nicht mehr irgendwie renoviert worden. Das heißt, die Uhr tickt von Tegel und ich kann das sehr empfehlen. Der Holger Klein hat bei seinem Vrind-Podcast so mittlerweile wahrscheinlich 5 oder 6 Folgen gemacht mit dem einen der Fraktionsvorsitzenden der Piraten, der Ausschussvorsitzende war von dem Untersuchungsausschuss von dem BER-Skandal. Mhm. Und der hat halt einen relativ guten Einblick in all diesen Scheiß. Und der meinte halt, seine Aussage war, es gibt halt zu Tegel so eine sehr romantische Beziehung, weil Tegel auch, und ich habe das lustigerweise, ich bin jetzt ja kein Chatsetter, aber da ich ja am Wochenende wieder erst in Tegel gelandet bin, ist mir das wieder mal aufgefallen, wie super entspannt das Reisen in Tegel ist. Also das Aussteigen, raus, bist am Gate, weg und wenn du ankommst, du gehst raus und bist sofort draußen. Mhm. Und wenn du das vergleichst mit dem Großflughafen, ist es einfach super großartig. Mhm. Aber er meinte so, lass mal was in Tegel passieren. Ja, also aktuell läuft es gut, weil alles gut läuft. Aber wenn es da mal ein Problem gibt, ja, dann kann es ruckzuck sein, dass Gesamt-Tegel kollabiert und du richtig die Kacke am Dampfen ist, was vielleicht im anderen Flughafen irgendwie noch stemmbar wäre. So, ja. Und bei der These spielt er so mit, findest du den Flughafen Tegel cool? Ja, finde ich cool. Im Kontext gesehen will ich, dass der aufbleibt und weiter am Start bleibt und so? Eigentlich nicht.
Ja, genau.
Stimmen wir nicht zu, ja?
Wir stimmen nicht
Fakt
zu.
Fakt Tegel.
Ja.
Und ich weiß, dass die FDP...
Obwohl, er ist halt auch ein Indiana Jones am Start, ne? Im dritten. Da sind sie halt auch am Flughafen Tegel in Berlin.
Na
deswegen,
dann.
Deswegen
Weltkulturerbe Tegel.
Und ich weiß auch, dass einer der 2 Wahlplakaten Sprüche von der FDP ist. Nummer 1 ist irgendwie, keine Ahnung, wir müssen besser ausgerüstet sein als die Bösen oder so. Mhm. Und Nummer 2 ist... ich weiß nicht, wie die These ist. Es ist irgendwie so...
Terroristen?
Unsere Sicherheitskräfte müssen besser sein als irgendwas. Und die 2. These ist, Berlin braucht Tegel.
Ich bin bei den FDP-Plakaten immer noch von dieser Farbenpracht geblendet und habe noch nicht eine These wirklich gelesen.
Wir stimmen nicht zu.
Stimmen nicht zu.
Genau.
In Berlin sollen Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung langfristig erhalten bleiben.
Ja, brauchen wir nicht diskutieren.
Nee, brauchen
stimme
wir
nicht zu.
Ja, genau. Stimme nicht zu, brauchen wir echt nicht.
Nein, Quatsch. Stimme zu.
Ja.
Sehe ich aus.
Kontext. Ganz ehrlich, ist die Alternative, dass es mehr Kinder mit Behinderungen gibt, die in normale Schulen eingegliedert werden?
Das ist aber schwer.
Ohne Fakten.
Genau, also,
ja.
Du warst, also, nee, also
pass mal auf, ich sag dir mal was. Ne, wenn die, die Eingliederung von sorry for not PC, aber die Eingliederung von Behinderten in normale Schulen erfordert halt zusätzliche Fachkräfte.
Ausbildung, genau.
Leute, die damit, da müssen, da darf nicht dann nur ein Lehrer in der Klasse sein, da müssen mehrere Leute sein, die sich darum kümmern.
Richtig.
Und das wird einfach nicht passieren, weil dafür Geld ausgegeben werden müsste.
Ja.
Ja, ja.
Und deswegen bin ich dafür, dass diese Schulen erhalten bleiben. Weil ganz ehrlich,
auch ein Chaos.
Es wird so schon sich nicht darum gekümmert, genug darum gekümmert. Das ist halt eine Frage.
Aber die Schulen
also,
können sich jetzt schon nicht darum kümmern, dass
das ist, genau, das 28 halt
reguläre Schüler den Stoff komplett mitbekommen. Und wenn du halt das mischst, ist ein cooler Vorsatz irgendwie, aber ich finde, es ist nicht haltbar.
Okay, ich weiß nicht.
Also ich denke also nicht, dass du halt den Alltag so gestalten könntest, ab einem gewissen Punkt an, wo du den Stoff wirklich beiden Seiten gleichermaßen gut beibringen kannst und wirklich auf die Bedürfnisse von jedem Schüler eingehen kannst. Mhm. Dafür müssten halt die Klassen viel kleiner sein,
aber
und das,
ist das
geht
ja,
nicht.
Das ist jetzt ein grundsätzliches Problem vom Schulsystem.
Aber, ja, aber
nur
das
auf,
schon
das Problem,
mit rein.
Auf das Problem, ja, aber nur auf das, deswegen Kontext, nur ist auf das Problem bezogen, die Förderung von Kindern mit Behinderung sollte die stattfinden in extra dafür gesetzten Förderschulen und im Grunde genommen, einer der großen Kritikpunkte an dem Umgang mit Behinderten ist ja, dass du zwar Behinderte nicht mehr wegsperrst und irgendwie in Keller steckst, aber die Alternative, die wir halt gerade großflächig leben, ist, wir geben sie der Lebenshilfe.
Ja.
Und dann sollen die halt in den Behindertenwohnheimen in der Lebenshilfe abhängen. Da sind die irgendwie happy, aber die sollen jetzt nicht so unbedingt, die sind jetzt nicht die Teil unseres Alltags. Die sind da in dem Häuschen.
Aber da ist ja von Förderschulen die Rede.
Echt mal, wir reden über Förderschulen.
Aber das, also das, aber das ist ja im Grunde das Gleiche. Kinder mit Behinderung kommen nicht in eine Schule mit anderen, sondern kommen irgendwie, und das sind jetzt Kinder, die fähig sind, die Schule zu gehen. Ja? Also es ist jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, du müsstest halt dafür sorgen, dass eben diese zusätzlichen Fachkräfte in den anderen Schulen da sind. Du müsstest dafür sorgen, dass die alle behindertengerecht sind, dass Leute mit Rollstuhl da rein und raus können, dass eventuell auch, weiß ich nicht, Blinde rein und raus können und alles so eine Sachen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es mehr Geld kosten würde, als zu sagen, die Schulen, die wir haben, die Infrastruktur, die wir haben, halten wir irgendwie aufrecht. Und Fakt ist, es ist sowieso nie genug Geld da. Verstehst du?
Mhm.
Das heißt, ich habe zugestimmt, weil ich denke, es ist das kleinere Übel.
Mhm.
Also finanziell gesehen. Natürlich nicht in dem also auf den Kontext bezogen, das kleinere Übel, sondern finanziell gesehen.
Okay. Ihr wollt die Stimme zumachen, ja?
Ja, also ich schon, ja.
Ihr seid Stimme zu. Gut. Die Polizei soll weiterhin Orte als kriminalitätsbelastet einstufen dürfen, an denen sie anlasslos kontrollieren kann. Stichwort Nord-Friedrichshain.
Yeah.
Right around the corner.
Ja.
Das ist halt so eine Sache, ne? Ich meine, da steht, die Polizei soll weiterhin Orte als kriminalitätsbelastet einstufen dürfen.
Mhm.
Also von mir aus dürfen sie das machen, aber ich habe keinen Bock, dass ich einfach irgendwo anderslos kontrolliert werden kann.
Ja.
Gut, aber dann, wenn du nicht an einem kriminalitätsbelasteten Ort auffällst, dann wirst du anderslos kontrolliert. Das ist ja die, also kriminalitätsbelastete
Orte. Ja, aber.
Es geht jetzt nicht um den Kriminalität, dass sie den Label geben, sondern es geht jetzt wirklich um diese Gesetzeslage, dass die Polizei intransparent, ohne dass jemand davon erfährt, für sich selbst beschließen kann, wann immer sie wollen, dieser Ort, ohne irgendwie Einschränkung, was ist ein Ort, wie groß ist der, ist es ein ganzer Kiez, ist es eine Straße, ist es ein ganzes Viertel, aber beschließen darf, das ist ein kriminalitätsbelasteter Ort und in diesem Ort können wir anlasslos kontrollieren. Das ist ja im Endeffekt ein Loophole, um Leute einfach zu kontrollieren und dass sich die Polizei selbstständig geben darf.
Ja. Also ich habe der Stimme nicht zu angeklickt. Weil das finde ich, klingt irgendwie sehr willkürlich und nicht cool.
Ja.
Hm. Ich weiß es nicht.
Das ist immer so ein
das
Ding,
das
sich wirklich
halt
anlehnt zu, es wird ausgenutzt.
Ja, es wird halt, das ist halt nicht, also weißt du, das ist halt wieder so eine Kontextsache. Ich meine, wenn es super transparent ist, ja, und mir gesagt wird, pass auf, die Riga-Straße ist ein kriminalitätsbelasteter Ort aus den und den Gründen. Und ich sitze dann da und sage so, okay. Dann kann ich das auch verstehen.
Oder
aber,
die Warschauer Straße.
Oder die Warschauer Straße.
Da ist irgendwie viel Touri los, da ist irgendwie Action.
Aber weißt du,
Polizei keinen Bock jedes
bisher, also ich, wenn ich hier durch das Kiez gehe, so, dann verstehe ich einfach nicht, warum das hier ein kriminalitätsbelasteter Ort sein soll.
Mhm.
Und deswegen sehe ich es überhaupt nicht ein. Also.
Moment, ist es wirklich?
Ja, ist es.
Ja, ja. Ja.
Okay.
Naja, weil die, wegen dieser, weil die Cops hier Probleme mit den Hausbesetzern haben.
Ja.
Ne? Und das ist halt einfach so ein politisches Instrument, um Druck zu machen. Mhm. Und da ist es halt falsch, definitiv.
Der Henkel hat Probleme mit den Hausbesetzern, nicht die Polizei. So, sind wir...
Na gut, aber letzten Endes...
Wir stimmen nicht zu. Also fertig.
Wir stimmen nicht zu.
Museumseintritt. Freier Eintritt in allen staatlichen Museen Berlin.
Voll.
Welche Partei ist, ja. ist denn dafür?
Die AfD.
Nein. Freien Eintritt für aber Deutsche in allen staatlichen Museen Berlins.
In allen deutschen staatlichen Museen. Ja, das ist aber auch so eine Frage. Ne? Das irgendwie liegt am Anfang auf der Hand. Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wie finanzieren sich die Dinger dann?
Na, staatliche Museen...
Doch, naja, staatlich. Ja, ja, klar, aber, ja, aber ich meine, so wenig Geld, wie überhaupt reingesteckt wird bei uns.
Und für die, also ist es so? Und müssen die, bezahlt der Staat und das Land nicht eh schon, also finanzieren die nicht eh schon, sind die eh schon diejenigen, die das meiste Geld rein in die Museen reinstecken? Also halten diese Museen sich im Ansatz wirtschaftlich? Also hält sich, was ist ein staatliches Museum? Das Bode-Museum, ist es staatlich? Naturkundemuseum ist bestimmt staatlich. Hält sich das? Ist es ein wirtschaftliches also, Unternehmen? Das kann mir doch keiner erzählen.
Da wird gebaut, da ist viel los, die machen ständig neue Ausstellungen.
Aber es kann mir keiner erzählen,
weil sie das Geld haben.
Ja, weil sie das Geld haben. Ja gut, dass sie das Geld haben. Die Frage ist, halten die sich wirtschaftlich? Also könnten die quasi von den Einnahmen, also können die davon leben? Oder muss der Staat eh schon Geld reinpumpen und muss der Staat eh schon viel Geld reinpumpen?
Das ist die
Frage. Und macht jetzt dieser Eintritt... Das Fett weg, wenn du im Vergleich dazu siehst, dass du einfach einen Zugang für die Bevölkerung in diese Organisation bietest. Also ein blödes Beispiel, ja. Ich war in New York und da war das Museum of Modern Art und es hat donnerstags freien Eintritt.
Ja.
Und ich war lustigerweise genau am Donnerstag da und das ist dann natürlich gestopft voll, ja. Aber das ist halt auch ein Happening.
Ja.
Da gehen halt ganz viele Leute hin, die sich es einfach sonst nicht leisten können.
Klar.
Und latschen dann durchs Museum of Modern Art. Wie geil ist es denn, dass du das irgendwie das Leuten bieten kannst?
Das ist halt das, was ich meine. Das ist vielleicht so ein bisschen romantisch, aber also so im Sinne der Aufklärung finde ich das voll genial. Warum denn nicht? Warum sollte nicht jeder die Möglichkeit haben, in ein scheiß Museum zu gehen und gerade noch dadurch beflügelt zu sein, dahin zu gehen, weil er eben weiß... Und selbst wenn es nur ein Tag von mir aus erstmal in der Woche, was ja schon viele Museen in Berlin auch machen, ist ja nicht so, dass es in Berlin nicht auch gibt, dass du Tage hast, wo du keinen Eintritt bezahlen musst. Du kannst halt einfach dahin gehen, dir das angucken, im besten Fall krass was lernen und musst nicht mal Geld dafür ausgeben. Ja. Also,
aber ich glaube, das ist auch eher der richtige Ansatz, zu sagen, man macht irgendwie, was weiß ich, in 3 Tagen, es hat freier Eintritt.
Klar.
Anstatt halt zu sagen, alles ist umsonst. Ne? Weil irgendwo muss das Geld ja irgendwie dann auch herkommen.
Das ist ja aber da steht halt auch nur wieder, freier Eintritt in allen Staaten.
Ja, ja, eben. Die Fragen sind ein bisschen ungenau einfach.
Die Politik ist ungenau.
Ich würde trotzdem Stimme zuklicken.
Ja, wir tendieren schon dazu, würde ich auch sagen.
Also ich habe bei mir Stimme nicht zugemacht. Aber
du machst so ein eigenes Ding da drüben, ja?
Ja, ich mache
ist ja so schön. Gut.
Ich bin immer gespannt, was am Ende rauskommt, wie groß die Unterschiede sind.
Stimme zu. So, Leistung für Asylbewerber. Jetzt geht es ins Eingemachte, endlich. Asylbewerberinnen und Bewerber sollen verstärkt Sachleistungen statt Geldleistung erhalten. Finde ich richtig. Die kaufen sich da bloß Schnaps und Nutten davon. Deutsche Nutten kaufen die sich.
Was? Nein, die sollen Geld erhalten wie jeder andere auch.
Die kriegen eine Essensmarke.
Also wenn eine Währung
mit Sachleistung ist gemeint.
Irgendwo.
Genau das, Essensmarken.
Ja.
Echt nur, ja?
Ja, ja.
Naja, also im Grunde ist die Fragestellung ja immer, gibst du bedürftigen Leuten ein vom Staat definiertes Subset an Leistungen, und zwar Sachleistungen, das heißt Verpflegung, Getränke, Wohnraum, einen Fernseher, eine Couch und einen Kühlschrank? Und ein paar Schuhe und ein T-Shirt? Oder gibst du denen das Äquivalent in Geld und die können sich selbstständig als wie normale Menschen mit Würde und Rechten irgendwie an dem Leben teilnehmen? Das ist mal so die These dahinter, würde ich mal behaupten.
Ich finde, ist eine schwierige Sache. Also für mich persönlich klingt das nach einer schwierigen Sache. Weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich komme hierher und ich habe nichts, ja, und ich verstehe niemanden und ich meine, ich weiß nicht, dann würde ich es ja irgendwie erstmal sinniger finden, wenn jemand sagt, pass auf, hier hast du erstmal eine Wohnung, Und hier hast du erstmal ein paar Klamotten.
Gut, also ich glaube, Wohnung und so ist sowieso, läuft sowieso so.
Ja,
und ich glaube, die Erstabwicklung, hätte ich mal fast gesagt, also wenn du wirklich mit einer Plastiktüte hier ankommst und bedürftig bist und irgendwie irgendwie deine Grundversorgung brauchst, dann wirst du sowas in der Form schon irgendwie bekommen.
Ja.
Was da ja so mitschwingt, ist also dieses Thema, den darfst du kein Geld geben. Und wenn du den Geld gibst, dann machen die Wunderspaß damit. Am Schluss schicken sie das Geld alles komplett nach Afghanistan, damit die Oma was kaufen kann. Wo kommt man da hin, dass wir dann die Oma finanzieren? Das ist ja so ein bisschen...
Also ich habe Stimme nicht zugeklickt damals oder letzte Woche, aber tatsächlich war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich diese These richtig verstanden habe.
Was ist so der Vibe im Raum?
Ich bin für Stimme nicht zu, weil ich denke, dass wenn eine Währung schon etabliert ist, dann sollte da niemand ausgenommen werden, nur auf den Verdacht hin, dass was anderes mit dem Geld gemacht werden könnte. Also genau aus demselben Grund könntest du sagen, ich gebe keinem Obdachlosen Geld.
Ja,
das
gleiche Argument gibt es bei Obdachlosen auch oder bei Hartz-IV-Empfängern. So, was braucht ein Hartz-IV-Empfänger, die 500 Euro? Der kriegt seine Essenscoupons und dann muss er sich halt anstellen mit seinen Essenscoupons.
Aber ich finde, die Leute werden halt krass aus diesem sozialen Muster, das wir etabliert haben, rausgedrängt, indem man schon im Vorhinein sagt, eher Sachleistungen als Geldleistung.
Genau.
Deswegen,
ja, vor allem ist es ja auch nicht so, dass die Leute, also weil ich finde, was da immer so ein bisschen mitschwingt, ist halt so man unterstellt halt auch, dass die Leute nicht wirklich damit umgehen können. Ne? Diese Bevormundung.
Die kaufen sich nur Drogen davon.
Ja, und das ist halt irgendwie, weiß nicht, finde ich persönlich nicht so gut. Nicht zuletzt, weil viele Flüchtlinge kommen halt auch eben irgendwie aus einer, weiß nicht, die gehen seit 40 Jahren mit ihrem eigenen Geld um, ne? Und verdienen mehr als wir, in Fällen, oder in vielen Fällen wahrscheinlich sogar. Und dann halt zu sagen, ich schenke dir ein T-Shirt und eine Wurst, finde ich halt so ein bisschen vermessen einfach. Naja.
Gute Bockwurst.
Richtig deutsch, ein EMP-Shirt und eine Wurst.
Ja,
und
so ein Kartoffelsalat.
So ein bin down mit Saufen bis zum Ende.
Bis zum Schluss.
Also strenger Muslime.
Wenn du das lesen kannst, liege ich besoffen auf dem Boden.
Also FBI, Federal Booby Inspector.
Genau, Dortmund. Schön deutsche Kultur.
Ja, nee, stimme nicht zu, würde ich sagen.
Und Flatscreen von
Milieuschutzgebirge.
Gebirge.
Gebiete. In weiteren Gebieten Berlins soll die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen erschwert werden.
Wo wohnt die Katze? Im Mietshaus.
Wow.
Oh, snap.
Okay, in weiteren Gebieten Berlins soll die Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen erschwert werden.
Ja.
Ich finde, dem Kapital kann man es immer schwer machen. Finde ich in Ordnung.
Stimmt. Also ein bisschen Anti-Gentrifizierung.
Jawohl.
Soll kostenfreies Mittagessen für
ich
alle
Ich bin nicht aus Franken hergezogen und verdiene einen Haufen Geld, damit hier irgendjemand meine billige Wohnung in eine Eigentumswohnung umwandeln kann. Also,
komm es dahin. Es soll kostenfreies Mittagessen für alle Schülerinnen. Es soll ein kostenfreies Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler an Berliner Schulen gehen.
Was ist
es
das
soll,
für ein
es
kostenfreies
soll
Mittagessen?
Es ist egal. Schüler und Schülerinnen in Berlin an Berliner Schulen bekommen ihr Mittagessen umsonst. Finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Ja. Weil ich kenne das aus meiner Schulzeit, du hast halt dein Geld für Bullshit ausgegeben, anstatt dass du ein richtiges...
Also du meinst quasi, um die These von den Asylbewerbern vorhin zu nehmen, Asylbewerbern kann man durch Geld geben, aber Kinder, die sind auf
jeden
Fall
nicht...
Ja,
weil Kinder einfach bescheuert sind.
Ich glaube, da geht es auch viel darum, dass du sozial schwachen Familien in irgendeiner Weise...
Ja, genau.
Ja, natürlich.
Die Kiddies sitzen halt in der Schule und dann haben die Mittagspause und die sollen sich halt den ganzen Tag konzentrieren können.
Ja.
Und Fakt ist, dass das System, wie es bei uns ist, mit 45 Minuten Unterricht und 5 Minuten Pause und 45 Minuten Unterricht, das ist nicht effizient, um zu lernen. Und dann sollten die wenigstens halt einen kleinen Energieschub bekommen. Und ich sage, machen wir uns nichts vor, das Essen, was an Berliner Schulen ausgeteilt wird, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht... Der heiße Scheiß so. Und dann finde ich es...
Oh, gegrillter Ümer.
Dann finde ich es eigentlich nur fair zu sagen, ja, komm, dann musst du auch nichts dafür bezahlen. So.
Stimme zu.
Ja.
Alle dauerhaft in Berlin wohnenden Ausländerinnen und Ausländer sollen an den Wahlen zur Bezirksverordnungsversammlung teilnehmen dürfen. Ja, also jetzt wird's also. Jetzt,
ey,
jetzt schlägt's 13.
Denn jetzt? Mach das sofort aus.
Ragequit.
Hier. Ausländer wählen.
Stimme zu.
Ja, stimme auch zu.
Tatsächlich ein großes Problem, vor allem in Kreuzberg und Neukölln, wo die viele Teile der türkischen Migranten, die da einfach auch schon seit Jahrzehnten leben, nicht im Ansatz mitbestimmen dürfen, was bei ihnen regional passiert.
Was richtig lächerlich ist.
Aber dann wählen die Moslems alle, das wissen wir doch auch. Stimme zu, Elektroautos. Elektroautos sollen auf öffentlichen Parkplätzen in der Berliner Innenstadt gebührenfrei parken dürfen. Na klar.
Natürlich. Ja. Was ist los?
Tesla vor alle. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja.
Berlin soll sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen.
Ja.
Bin ich nicht so dafür.
Du bist gegen bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja.
Sonst kaufen sich alle wieder bloß Drogen.
Ja.
Und liegen die ganze Zeit faul rum, ne?
Das ist die große Frage, ob das so ist. Ich meine, das ist halt ein großes Experiment, so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und keiner weiß so richtig, was am Ende dabei rauskommt. Ich stehe dem Ganzen noch ein bisschen skeptisch gegenüber.
Echt?
Ja, aber mach ruhig, Stimme zu. Ich mache ja Stimme nicht zu.
Wow,
okay, du machst halt wieder dein eigenes Ding, du
Rassist. Kommt die AfD wieder raus, ich sag's dir. An Berliner Grundschulen soll ab der 3. Klasse Schulnoten vergeben werden müssen.
Wie ist es denn jetzt?
Hä? Keine ist es nicht so?
Anscheinend ist es jetzt dürfen und nicht müssen.
Okay.
Können wir diese These besprechen?
Ja, was ist das denn bitte für eine Larifari-Scheiße? Wir wollen die
ja, das ist das für das
nicht irgendwelche...
Ich habe keinen... Ganz ehrlich, es gibt bestimmt kluge pädagogische Ansätze, die einem sagen, dass das Schulnoten eine scheiß Idee sind.
Das ist Bullshit. Aber jeder soll bewertet werden und wenn du...
Wie ein Zahnrad
im System. Ja, wie ein Zahnrad im
System. Ja, das finde ich gar nicht. Also, ne, aber ich bin auch definitiv dagegen. Das Ding ist halt einfach, dass weiß nicht, woraus sollen die Kinder denn lernen? Ich finde, du lernst halt super viel aus Fehlern.
Ja.
Und ob das jetzt nur irgendwie Beispiel, was weiß ich, wenn so zwei Teams Basketball gegeneinander spielen und die spielen ohne Punkte oder wenn du keine Noten vergibst, das ist ja irgendwie dasselbe. Und so du hast halt so keine.
Auf der anderen Seite
wirst ich finde, du hast halt keinen Anreiz dabei.
Ist es dasselbe?
Aber du wirst halt durch Schulnoten also, auch motiviert, irgendwie dich mehr reinzusteigern.
Ja, klar. Du musst halt einen Anreiz bieten irgendwo, ja. Ne? Und so dieses süße Gefühl für eine 1- oder so.
Also ich weiß, also man kann zum Beispiel darüber reden, dass man halt sagt, es sollte nicht mehr so sein, dass der Lehrer sich hinstellt und vor der Klasse sagt, Lars hat eine 5 ja, und Steve hat eine 1.
Auf jeden
Fall. Aber
Steve wieder. Klassischer Steve.
Gegen die Schulnoten an sich, also ich meine, wir sind auch alle groß geworden und wir haben auch und Schulnoten
machen,
bekommen.
Machen einen sehr erfolgreichen Podcast.
Auf jeden
Fall. Also was soll der Quatsch? Ich verstehe nicht, was an Schulnoten verkehrt ist. Also
ja. Ich
habe Stimme zugeklickt.
Wir stimmen zu. Wir stimmen zu.
Homosexuelle Lebenspartnerschaft.
Nein.
Lies mal vor.
Finde ich eklig.
Das Land Berlin soll sich dafür einsetzen, dass homosexuelle Lebenspartnerschaften vollständig der Ehe gleichgestellt werden. Ja.
Ja, stimmt.
Ja, wäre ich auch dafür.
Ja.
Müssen wir nicht drüber sprechen.
Überhaupt nicht.
Bodycams bei der Polizei. Das klingt
nach die Berliner Polizei soll den Einsatz von Kameras, die am Körper getragen werden,
das ist erproben. Halt wieder so ein Ding, ne?
Erproben.
Die Berliner Polizei, genau, soll den Einsatz von diesen Kameras erproben.
Mhm.
Erproben können sie ja erstmal so, ne? Vielleicht, und wenn es cool ist, dann ist halt cool. Und wenn es scheiße läuft, dann sollen sie uns aber auch sagen, dass es scheiße läuft. Und dann sollen wir sagen dürfen, nee, ist nicht mehr.
Ja.
Was ist das Ziel von Bodycams?
Naja.
Dass du nachvollziehen kannst, was in gewissen Situationen
genau.
sich abgespielt hat.
Fehlt, zum Beispiel der Dude, der den Typen im Alexanderplatz an dem Brunnen da erschossen hat.
Ja.
Das gab ja Kameraaufnahmen davon.
Ja, gab es. Aber was ist, wenn es die nicht gegeben hätte? Ja, und dann gibt es die halt auf jeden Fall.
Ja,
weißt du?
Ja, das ist ja, also Bodycams bei Polizei ist ja eigentlich ein Instrument der Transparenz für den Bürger.
Und das finde ich prinzipiell erstmal nicht verkehrt.
Ja. Stimme zu.
Stimme zu.
Vermögensteuer, na endlich. Berlin soll sich für die Einführung einer Vermögensteuer einsetzen.
Stimme ich
voll zu. Reichen sollen bezahlen,
die Schulden
sollen die Idioten.
Ohne Scheiß.
Familienformen in Schulbüchern. In Berliner Schulbüchern sollen unterschiedliche Familienformen, Patchwork, Regenbogenfamilien, Alleinerziehende, UA, vorkommen.
Das ist für so Tranny-Söhne, die nicht wissen, wo sie im Leben stehen.
Diese Hippie-Scheiße da, unseren Kindern hier was vormachen.
Also da habe ich, glaube ich, neutral angeklickt, weil, ganz ehrlich, ist mir eigentlich egal.
Ja, ohne Mist, geh
weg. Ich bin schon für Stimme zu
in dem Fall. Ich finde es lustigerweise, also ich finde es immer wieder absurd. Also ich glaube, grundsätzlich, wenn ich jetzt von der Schule hören würde, wo ich und ich würde in so einem Unterricht sitzen als erwachsener Mensch und würde mir das anhören und würden die irgendwie in der 3. Klasse über keine Ahnung was reden und würden dann halt die Lehrerin würde dann Beispiele auswählen, wo dann eben auch eine alleinerziehende Mutter dabei ist. Dann würde ich sagen, oh, das ist ja ganz cool.
Ja.
Und die Lebensrealität von vielen Kindern ist halt nicht mehr, Mama ist daheim am Herd und Papa ist draußen am Arbeiten.
Aber
was ich immer absurd finde, leider ist es halt so, weil wir staatliche Schulen haben, dass du sowas irgendwie vorschreiben musst. Ja? Also, dass du quasi in den Lehrplan reinschreiben musst. Die Lehrer müssen als Beispiel auch verschiedene Familienformen aufzeigen. Mhm. Das finde ich so, das ist so gezwungen, ja.
Ich
bin grundsätzlich dafür und ich verstehe auch, warum man das so machen muss. Mhm. Und die 5 Lehrer, die sich dagegen wehren, sind halt blöd, man. Die sollen sich ein bisschen entspannen. Aber trotzdem ist es so ein absurdes Bild, dass du sowas halt irgendwie bürokratisch niederschreiben musst.
Und ich habe auch gedacht, so, weißt du, also ich habe deswegen neutral gewählt, weil ich dachte, es ist cool, wenn es in den Lehrbüchern steht, warum nicht so, weißt du, wenn da auch von Patchwork-Familien und Anarbeiterinnen geregelt wird, aber letztendlich liegt die Verantwortung auch bei den Eltern, dass die dem Kind erklären, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist so und was in der Schule passiert, da sollen die wichtigere Sachen klären, als dass Steve nur eine Mama hat und kein Papa mehr und oder warum er 2 Mamas hat und nicht.
Ich glaube, das geht ja einfach gar nicht so sehr um das Erklären, Steve, oder so,
warum
sondern
hast du 5 Väter?
Sondern dass sich das einfach etabliert als eine, wie du schon meintest, als eine Norm, die durchaus gegeben ist und dass es eben nicht diese normative Familie gibt. Und ich glaube nicht, dass es halt jetzt im LER-Unterricht dann wirklich ein Thema gibt, es gibt die und die Familien, sondern dass du in der Fibel nicht drin hast, Steve und Anna gehen zu ihren Eltern, sondern ne, das ist einfach so
aber
ein Teil der Realität
aber
dargestellt wird.
Ein Kind in der Schule muss zuerst lernen, wie man Mama und Papa schreibt und nicht bloß, wie man Mama schreibt, nur weil es nur 2 Mamas hat.
Ja, aber gut, das ist was anderes.
Warum ist das was anderes?
Naja, das war doch nur ein Beispiel jetzt. Ich bin ja nicht dafür, dass alle Familien im Découvert irgendwie ausgetauscht werden.
Aber das ist ja genau das, was ich meine. In der Schule sind halt die Kinder, um zu lernen, wie man Mama und Papa schreibt. Und zu Hause kann dir Mama erzählen, warum halt Steve 2 Mamas hat.
Ja, aber das macht doch nicht jeder.
Ja, aber das ist ja nicht die Verantwortung der Schule, oder nicht?
Ich finde schon.
Okay. Also sie...
Ja, das ist auch...
Das ist ja die Sache. Ich finde es ja nicht verkehrt, was da steht, die These, die da steht. Aber ich sehe halt keine Notwendigkeit darin, das als so, es muss jetzt so sein, wie ihr schon gesagt habt. Mhm.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und es ist, glaube ich, auch, es gibt so ein, wie gesagt, keiner von uns hat Kinder und deswegen kann man, glaube ich, auch die, ich gehe mal davon aus, kann man das irgendwie auch vorwiegend, wir bewerten das halt vorwiegend aus unserer alten, wie wir mal Schule erlebt haben. Und ich glaube, es gibt so einen grundsätzlichen Problematik oder verschiedene Ansichten, dass du sagst, Schule ist irgendwie eine reine faktenbasierte Wissensvermittlung, die einfach irgendwie die Sprache und verschiedene Fachrichtungen, Mathematik und Grundausbildung irgendwie zu kommunizieren hat und das anzubieten, und die Kinder und die Eltern sind dafür verantwortlich, dass das aufgenommen wird und verstanden wird. Und dann so die andere Extreme, die Schule ist auch der Ort, wo Kinder irgendwie so ein bisschen esoterisch geformt werden und sich so ein bisschen weiterbilden. Und das ist schwierig.
Genau die Sache funktioniert doch auch von alleine, Mann. Wenn du Grundschüler hast, die sich miteinander unterhalten oder die sich vielleicht sogar gegenseitig das erste Mal dann besuchen dürfen und so, weißt du, und du kommst in eine Patchwork-Familie oder du kommst in eine Familie, wo du ein homosexuelles Pärchen hast, was das Kind erzieht, denn die raffen das schon. Kinder sind ja nicht bescheuert, weißt du? Es wird ja dann erst bescheuert, wenn dein Vater dann zu Hause sagt, da gehst du nicht mehr hin, das ist komisch, so, weißt du? Hm. Deswegen sage ich ja, die Verantwortung liegt bei den Eltern und nicht in der Schule. Ja, oder zumindest, es liegt nicht in der Schule, es in die Bücher einführen zu müssen.
Genau, und es ist immer so, es ist auch so ein bisschen wie vorhin bei der Patchwork-Familie, so dieses, das ist der Ort, die Schule ist der Ort, weil es eine staatliche Schule ist, was irgendwie von der Politik bestimmt wird, das ist der Ort, wo die Gesellschaft und auch Leute wie wir, die keine Kinder haben, in irgendeiner Weise das Gefühl haben, dort ist so da können wir irgendwie die nächste Generation irgendwie formen, die einfach in 15 Jahren auch auf unseren Straßen rumläuft. Und dann will man halt auch irgendwie, dass gewisse Werte da irgendwie untergebracht werden, weil man halt davon ausgeht, dass nicht alle Eltern es tun. Also es ist immer so eine Unterstellung, dass gewisse Eltern einfach nicht fähig sind, diese Werte zu vermitteln. Man will aber dafür sorgen, dass diese Werte ankommen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, auch so ein bisschen die Eltern entmachten und zu versuchen, so ein bisschen so eine homogenere nächste Generation heranzuziehen.
Und weißt du, Fakt ist halt, wenn du das machst, dann wird es auf jeden Fall Familien geben, die sich dann hinstellen und sagen, ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass mein Kind ein Buch bekommt, wo drin steht, schwul sein ist cool.
Ja.
Also ich verstehe das nicht so richtig.
Aber das Kind ist ja eh schon gefickt. Also wenn du bei Eltern aufwächst, wo die Eltern sagen, ich will nicht, dass in meinem Schulbuch drin steht, schwul sein ist cool, dann ist das Kind auch schon so, sorry. Ja. Du halt noch 10 Jahre durch, vielleicht wird es dann besser. Stimmen wir zu oder sind wir neutral oder stimmen wir nicht zu?
Ich bin neutral.
Ich bin auch neutral.
Naja, scheiße. Lass uns mal neutral sein hier.
Sozialwohnungen für Deutsche. Na endlich. Deutsche sollen bei der Vergabe von Berliner Sozialwohnungen bevorzugt werden. Endlich mal irgendwo bevorzugt. Also überall immer untergebuttert.
Ja.
Natürlich nicht.
Der weiße Mann hat es wie immer am schwersten.
Der Anbau von Cannabis für den Eingang soll hier erlaubt sein.
Voll.
Muss ich gar nicht mal drüber nachdenken. So, Eltern sollen sich an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder in Berliner Kitas beteiligen.
Ja.
Ja.
Neutral. Keine Ahnung, kann ich nicht zu sagen.
Da gab es aber gerade bei den Kitas, gab es in den späten 90ern und frühen 2000ern auch sehr lange die Kostendebatte. Und allein um da, wie er schon bei dem anderen Thema vorher gesagt hat, dass man sich so ein bisschen die Kosten teilt.
Ich glaube, ein großes Problem hier ist halt immer diese...
Und es wird auch ein Anlass sein, deinen Schwanz nicht einfach überall reinzustecken und zu gucken, was passiert.
Das Problem ist halt hier, was heißt beteiligen? Ja, müssen jetzt jeder den gleichen Anteil an Geld in die Kita geben? Oder kann die Familie, wo Papa Rechtsanwalt und Mama Gehirnchirurgin ist, mal einen Batzen hingeben und die Familie, die wo beide Eltern Putzkräfte sind, sagen halt... Frage.
Das ist ja die Sache, die in Bayern so hochgekocht ist mit dieser Herdprämie. Dass quasi Leute, die ihr Kinder, das ist das andere Extrem, Familien, die ihre Kinder nicht in die Kita bringen, bekommen Geld vom Staat als quasi Belohnung. Also als du sitzt uns nicht auf der Tasche, deswegen bekommst du, was weiß ich, 150 Euro. Und was ja da passiert, genau, du sagst, bei sozial schwachen Familien, die sich beteiligen müssten an der Kita, wäre die Konsequenz, dass wahrscheinlich einige nicht sich beteiligen können und dadurch die Familie wahrscheinlich, vor allem die Frauen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie keinen Job annehmen können oder keinen Job annehmen können, bei dem sie irgendwie länger gebunden sind. Und dadurch schiebst du halt wieder so ein bisschen diese ganze Gleichberechtigungsfrage und die Möglichkeit Vereinigung von Familie und Beruf wieder weg.
Das ist halt so, das ist halt eine schwierige Sache. Ich finde, es sollte einfach ein bisschen mehr das Gefühl gestärkt werden, dass man halt gemeinschaftlich dafür verantwortlich ist, dass die Kita, wo mein Kind hingehen soll, gut läuft.
Ja.
Und dass halt Leute, die es sich leisten können, eben sagen, okay, mein Anteil, wie gesagt, beteiligen, ist halt größer als der von denen, die es sich nicht leisten können. Und es muss aber auch okay sein. Mhm. Das muss halt den Leuten deutlich gemacht werden, finde ich.
Okay, was kreuzt man denn an? Politik ist hart.
Schwarz, aber ich finde schon, die sollten sich beteiligen. Warum denn nicht?
Ja, ich eigentlich auch.
Alten CDU-Wähler da drüben. Berlin soll sich dafür einsetzen, dass es keine Ausnahmen vom Mindestlohn gibt.
Ja. Es sei denn, ich übersehe gerade irgendwas Wichtiges.
Klar.
Ja.
In Berlin sollen keine weiteren Moscheen mit Minaretten gebaut werden. Also,
das ist ja wohl so sicher wie das Amen in der Kirche, Freunde.
Du meinst das Amen in der Moschee.
Wow. Hallo Akbar, ein ganzes Tuch, höre ich dein ganzes Tuch.
Ja, ist denn die Moscheenbaurate so extrem hoch?
Nein. Ich sehe da überall braune Leute rumlaufen. Ich weiß nicht, wie müssen hier alle aus der Moschee rauskommen.
Du hast jetzt echt die Stimme nicht zu angeklickt?
War doch, oder?
Ich stimme nicht zu, war die positive, die humane Antwort.
Ja. Das müssen wir vielleicht mal dazu sagen. Okay. Ne? Die höhere Ironie
raushören. Ironie. Meine
deutschen Politik.
Die Liebe zu meinem Land ist keine Ironie.
So, jetzt ist wieder so ein, finde ich, kritisches Ding, Gender Studies. An Berliner Hochschulen soll es weiterhin Geschlechterstudien in Klammern Gender Studies geben.
Nein.
Man muss es ja nicht studieren.
Fucking Gender Studies betroffen, weil ich musste bei mir in einem Modul Gender Studies machen. Das war absolut beschissen. Das war einfach bescheuert. Das war wirklich...
Nee, wir haben...
Aber was meinen die jetzt damit, dass es den Studiengang Gender Studies gibt?
Ach so.
Von mir aus.
Ja.
Von mir aus. Aber da steht halt auch wieder soll, ne? Also, was heißt soll? Es soll überhaupt nicht, wenn die Hochschule kann selber entscheiden, ob sie es anbietet oder nicht.
Und es gibt noch einen Unterschied zwischen soll und muss.
Ja, naja, gut. Ja.
Ach so, ne, als eigenständiges Dings, klar, musst du ja nicht studieren.
Ich glaube, das war bloß die Frage.
Ja, okay. Genau. Dann ja.
Ich glaube, hier geht es nämlich auch wieder um die Antithese. Also hier gibt es, glaube ich, glaube nicht, dass die, mal so ganz extrem gesagt, dass die Grünen oder die Linken sich hinstellen und sagen, es muss Gender Studies an den Unis geben. Ich glaube, es ist eher das Umgedrehte. Ich glaube, dass die AfD sich hinstellen und sagt, dieser Gender-Schwachsinn.
Ja, ja, genau.
Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so ein bisschen deswegen meine ich sehe immer die Parteien vor mir, wenn ich das sehe.
Ja.
Also stimmen wir zu? Oder sind wir neutral? Stimmen zu. Grunderwerbsteuer, na endlich. Jetzt wird's heiß. Die Steuer auf den Erwerb von Wohnungseigentum für die eigene Nutzung soll gesenkt werden.
Kann ich nichts zu sagen.
Ich kenne mich mit Grunderwerbsteuer nicht aus, ganz ehrlich.
These überspringen oder neutral?
Neutral.
Neutral.
Alle Berliner U-Bahnhöfe sollen nachts für Obdachlose geöffnet werden.
Ja.
Da stinkt's überall nach Pisse, Alter.
Echt? Und nach Besoffenen.
Scheiß drauf. Trotzdem können die Leute halt irgendwo pennen.
Vor allen Dingen gerade im Winter, Alter.
Gerade im Winter, genau. Richtig.
Die Anzahl der erforderlichen Stimmen bei Volksentscheiden soll gesenkt werden.
Er kommt auf den Volksentscheid an, ne?
Ja.
Oh, yep. Schön hier Meinungsdiktatur, ja? Nur weil du
das Dude, nicht willst. Wenn über irgendein Bullshit entschieden wird, dann auf keinen Fall. Mhm. Wenn es um eine gute Sache geht, dann voll.
Aber also wenn so ein Bullshit entschieden wird, dann im besten Fall melden sich ja nicht Leute an, die da mitmachen wollen. Also
Ich glaube aber schon, die Gefahr ist halt, weiß nicht, ist groß, dass die tumbe Masse.
Sind Volksentscheide in Berlin bindend? Ich glaube nicht.
Nee, voll nicht, ne?
Sind überhaupt nicht bindend. Nee. Deswegen kannst du viel Volksentscheide machen, wie du willst. Und wenn morgen die.
Aber darüber muss dann beraten werden, irgendwie, ne?
Beraten, Schmaraten. Jetzt würden die was beraten im Abgeordnetenhaus, die da oben.
Ist Zustimmungsquorum überhaupt ein richtiges Wort? Heißt es nicht Quotum?
Zustimmungsquotum. Quorum. Ja, wahrscheinlich. Die vom Wahlomat werden schon gegoogelt haben. Stimmen wir zu, sind wir neutral oder stimmen wir nicht zu?
Ich möchte das erst klären. Kann es bitte jemand schnell.
Sind wir neutral?
Neutral, ja.
I don't care.
Ich kehre nicht. In Berlin sollen Lehrerinnen und Lehrer wieder verbeamtet werden können. Ja, also, dann faulenzen die den ganzen Tag.
Ja, bin ich voll.
Und sind immer krank. Sollten Lehrer verbeamtet werden?
Meine Mutter ist Lehrerin und die ist verbeamtet. Also ich würde.
Wer ist ja verbeamtet? Das kann ja keiner wegnehmen. Sollen die nächsten Lehrer verbeamtet werden?
Nein. Ich weiß nicht. Ist halt auch wieder so eine schwierige Sache. Aber ganz ehrlich, wir kennen uns, glaube ich, einfach nicht genug damit aus.
Ja, auch überhaupt keine Meinung. Ich glaube so klar, irgendwie so die erste, der linke Aktionismus in mir geht sofort hoch und sagt dann so, ja, und es muss irgendwie, das darf nicht dazu führen, dass Schulen irgendwie zu wirtschaftlichen Unternehmen werden und die sich irgendwie Lehrer sich alle zwei Wochen um ihren Job neu bewerben müssen und so. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob das irgendwie neutral. Das Land Berlin soll mobile Drogenprüfstände errichten, die auch illegale Drogen vor dem Konsum auf gefährliche Verunreinigung testen.
Das muss ich erklärt bekommen. Weil, wenn das heißt, dass in Berlin auf der Straße jemand zu mir kommt und sagt, pack mal deine illegalen Drogen auf.
Nein, das ist freiwillig.
Okay,
dann voll. Ja, sollte gemacht werden. Das passiert, das Ding ist, das ist halt illegal hier momentan noch. Und es gibt halt so unter der Hand Geschichten im Club, wo halt Vereine das machen. Und
was, ja.
Ja, wir hatten das mal als Thema bei uns. In der Schweiz, in Bern oder in Zürich sogar. Und da ist das halt ein tierisches Problem. Also da gibt es halt viele Probleme irgendwie in der Feierszene mit verunreinigten Drogen und Rattengift im MDMA und so. Und da schiebt die Regierung, weil die halt strikt Antidrogen ist, schiebt die halt die ganze Zeit eine Riegel davor, dass das getestet wird. Weil die Leute halt sagen, wenn wir das anbieten, nehmen die Leute mehr Drogen, was aber eigentlich keinen Sinn macht.
Nee. Das werde ich einfach mein Leben nicht verstehen, wie man der Ansicht sein kann.
Ja.
Also weißt du, dass jemand sagt, es muss jetzt eben diese berühmt-berüchtigten Druckerbuden, ja? Dass du sagst, du hast irgendwie öffentliche Orte, wo die sauber sind, wo es Spritzen gibt, wo es irgendwie, wo Leute irgendwie abhängen können, wenn sie da, also was für sowas. Da kann ich verstehen, dass jemand, der sehr anti-Drogen ist und sehr konservativ, dass der da in irgendeiner Weise sagt, das muss doch nicht sein, dass wir das auch noch unterstützen.
Ja.
So, weißt du? Die Argumentationslinien kann ich nur verstehen, aber so eine Drogenprüfstation, ich weiß nicht, wie kann man denn dagegen sein?
Nee, das Ding ist ja, der Konsum ist ja da, egal ob jetzt jemand Nein sagt oder nicht.
Genau, also weißt du, erstens der Konsum ist da und zweitens verhinderst du doch damit Opfer.
Ja.
Du förderst ja niemanden. Niemand denkt sich ja, ich traue mich jetzt nicht, diese Pille zu nehmen, weil ich weiß ja nicht, was drin ist. Sondern es ist ja eher, es schult wahrscheinlich den bewussten Umgang damit und das ist dann schon wieder gefährlich. Stimmen wir zu.
Klar.
Projekte gegen Rechtsextremismus. Das Land Berlin soll weiterhin Projekte gegen Rechtsextremismus fördern.
Ja. Also das steht überhaupt nicht zur Debatte, ey.
Johannes wäre dagegen, aber.
Den Linksextremismus, den tut mir wieder jeder wieder totschweigen. Dass die hier auch, ne? Also links, rechts. Ja. Über Linksterrorismus spielt auch keiner.
Das, jetzt hast du auch bloß geredet, um Geräusche zu machen, oder?
Ja, Sozialwohnungen in neuen Wohngebieten. Mensch, Paul, das ist halt so ein bisschen mein Ding.
Ja, Johannes ist witzig heute.
Boah, ich höre gleich auf. Bei der Ausweisung neuer Wohngebiete.
Wir sind ja schon bei 31 von 38 Fragen.
Bei der Ausweisung neuer Wohngebiete soll ein höherer Anteil von Sozialwohnungen vorgeschrieben werden.
Ja.
Ja. Jetzt komm, da muss man nicht drüber nach. Los.
An den Berliner Hochschulen soll zu militärischen Zwecken geforscht werden dürfen.
Nein. Gibt es dafür nicht Militärakademien und sowas?
Ja.
Eben. Ja, aber es gibt ja trotzdem. Aber
es gibt auch genug private so Einrichtungen,
Auftrags, die sowas machen. Ja, aber genau, es gibt ja auch genau. Genug Auftragsforschung an Hochschulen. Also, weißt du was?
Das klingt ein bisschen wie so eine Meinungsfrage.
Ja.
Sind wir hier pro Militarismus oder nicht?
Das ist halt
irgendwie der Kontext.
Ist halt wieder die Frage, was hinter dieser These wirklich steckt, ne?
Ja.
Ich meine, warum sollte man verbieten, an Hochschulen also zu militärischen Zwecken zu forschen?
Um einfach Hochschüler, Studenten nicht zu sehr mit militärischen Vorgänge in Verbindung.
Beziehungsweise das generierte Wissen nicht für militärische Zwecke auszunutzen.
Ja, genau.
Aber da muss man jetzt auch mal.
Das GPS kommt aus der militärischen Forschung.
Ja,
eben.
Das
Internet kommt aus der militärischen Forschung.
Eben. Also die meisten Sachen, die irgendwie im zivilen Leben angekommen sind, kommen irgendwie ursprünglich aus der militärischen Forschung.
Ja, das stimmt, aber es kommt halt auch viel Bullshit aus der Ecke. So
Drohnen, naja, natürlich.
Die irgendwie Dings kommen halt auch aus der
militärischen. Aber ich meine, wenn du jetzt medizinisch irgendwie gegen, was weiß ich, ein neues oder ein besseres Malaria-Experiment. Medikament erforscht, das kommt halt auch aus der Forschung und wird zuerst im militärischen Feld eingesetzt.
Und ich meine, da steht halt, es soll geforscht werden dürfen. Und das heißt ja nicht, dass jede Hochschule es machen muss, so, weißt du?
Ich bin trotzdem.
Plus, das gibt auch Prüfungen davor, ne? Also was geforscht wird und mit welchem Hintergrund.
Ich bin trotzdem neutral.
Was ist der Raum bei, Paul?
Ja, lass neutral machen.
Das traut euch nicht, ne, ihr Pazifisten.
Ich meine, ich stimme zu.
Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsabschlüssen soll vereinfacht werden. Ja.
Ja. Ja.
Dafür gewinnen die da im Lotto und dann kriegen die da ihren Arzt. Stimme zu. Die Autobahn A100 soll bis zu Frankfurt.
Nein.
Nein, auf gar keinen Fall, Junge.
Da das Ding direkt an meinem Fenster vorbeigeht, bin ich da strikt dagegen. Ich meine, mal abgesehen davon, dass man da ist, die Frage ist eigentlich ein bisschen Quatsch, weil du jetzt nicht großartig was dagegen machen kannst. Ne? Mhm. So, das steht schon seit 10 Jahren fest.
Die Wahl, naja, ja, gut. Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wählen ab 16 Jahren. Bei Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wählen ab 16 Jahren. Ist ein 16-Jähriger fähig zu wählen und so eine richtige Meinung zu haben?
Und wenn ich mir so sehe, was auf Facebook von den ganzen 16-Jährigen kommt, dann.
Also, da ist immer so
aber sind.
Frage, ne? Da ist immer so ein bisschen die Frage, nur weil es jetzt ab 18 ist, wählen, ist es deswegen so viel produktiver oder
sagen,
schlechter?
Ja.
Also
sind dann 18-Jährige so viel reifer als 16-Jährige?
Nee, das eigentlich sollte es ab 32 freigeschaltet werden. Aber
ich finde, man dürfte nur wählen von 30 bis 40.
Ja, genau.
So ab 40 ist auch dann durch mit deinem Leben, hast du auch gefälligst nichts mehr zu bestimmen. Oh. Weil dann kommst du nur auf irgendwelche dummen Ideen. Ja?
Brexit oder so.
Ja, okay.
Scheiße, ey. Also sind wir neutral oder stimmen wir zu oder sind wir dagegen?
Ich weiß nicht.
Ich stimme nicht zu, aber macht wie ihr möchtet.
Mach ruhig, stimme nicht zu. Müssen wir ein
Fuck
bisschen
you, wir müssen auch ein bisschen
AfD-Material
machen. Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern sollen weiterhin Leistungen gekürzt werden, wenn sie ein Jobangebot ablehnen.
Nein. Weil das Arbeitsamt vermittelt dir, wenn du Hartz-IV beziehst, teilweise so einen Bullshit. Mhm. Der dir überhaupt keinen Nutzen bringt, also wo du quasi weniger rausbekommst, als wenn du einfach dein Hartz IV nehmen würdest. Und sie machen das halt aktiv und sie machen das nicht nur einmal, sondern sie machen das am Stück und sie machen das gezielt, um die Leute quasi aus diesem sozialen Netz wieder rauszudrängen.
Es ist ja auch so ein bisschen diese ganze Thematik mit der, das ja auch irgendwie, also als gerne von Hartz-IV-Gegnern als Zwangsarbeit gesehen wird. Also
die Sache ist, wir müssen halt auch so ein bisschen konsistent bleiben. Und wenn wir vorhin gesagt haben, wir sind fürs bedingungslose Grundeinkommen, dann sollten wir jetzt nicht sagen, auf einmal die Dings sollen gekürzt werden. Also
das ist ein bisschen. In Berlin soll die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs entgeltfrei sein.
Ja, ist cool, aber auf der anderen Seite funktioniert der Haufen jetzt schon kaum.
Ja.
Aber meinst du am Geld?
Entgeltfrei ist ja quasi, also es müsste die Piratenthese sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Piratenthese ist, dass es so ist, dass quasi Berliner, also im Grunde bekommen Berliner alle ein Abo-Ticket.
Ja.
Und die hatten das sogar so geplant, dass das Abo-Ticket auch bezahlt werden muss.
Okay.
Aber nicht, also quasi, also so ein bisschen wie die GEZ. Mhm. Jeder muss es bezahlen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, dass aus Sozialmilieus irgendwie das rausgeht. Aber und du damit ermöglichst, dass das finanziert wird, aber trotzdem jeder fahren darf. Okay. Dass es quasi das Problem mit Schwarzfahren nicht mehr gibt. Weil dann hast du faktisch kein Problem mit Schwarzfahren. Also viel weniger.
Ja, ja.
Und Schwarzfahren ist ja so ein Thema, was auch oft kommt, ist so, dass das dann ja auch eine Straftat wird und so. Und das ist ja so ein anderes Thema dann wieder. Sind wir dafür, dagegen, dafür?
Weiß ich auch nicht.
Das ist neutral. Ja.
Neutral, da bin ich mir auch nicht sicher. Für Clubs in der Berliner Innenstadt soll es Ausnahmen bei der Einhall- und Nachtruhe geben können.
Klar.
Fein, oder was?
Ja.
Ja, ist ja egal.
Das gehört zum kulturellen Erbe der Stadt und...
Da müssen halt mal Leute ein bisschen später.
Ich meine, außerdem soll es Ausnahmen geben können. Also was soll man, warum soll man denn da jetzt sagen, nö? Also
stimmen
wir
zu. Gut. So, jetzt kommt die letzte Punkt. Wir haben alle Fragen beantwortet. Welche Thesen sind Ihnen wichtig? Der Wahl-O-Mat wertet markierte Thesen bei der Auswertung doppelt. Sie erreichen dadurch ein genaueres Ergebnis. Mhm. Also ich kann jetzt quasi welche auswählen und die sind mir besonders wichtig. Was ist uns besonders wichtig? Spätis ist uns sehr wichtig auf jeden Fall.
Ja.
Wo ist der
Spätis, Berliner Clubs.
Das Cannabis ist uns sehr wichtig.
Drug-Checking.
Drug-Checking ist uns auch sehr wichtig.
Cannabis.
Was ist 100 ist uns auch sehr wichtig.
Ja, 100 ist auch uns sehr wichtig. Was haben wir noch? Was Bau für Meeretten ist uns auch sehr wichtig. Die wollen wir haben. Was noch so? Schule, Wahlrecht für Ausländer, Milieuschutzgebiete, eigentlich war es das, oder? Museumseintritt auch nicht, wussten wir auch nicht so genau.
Ich habe, glaube ich, da einfach gar nichts mehr angeklickt. Ich meine, was soll das?
Was soll das? So.
Was soll das?
Weiter, seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Jetzt
bitte wählen Sie mindestens eine Partei aus. Sie können Ihre Position mit bis zu 8 Parteien vergleichen.
Naja, ich finde, die oberen 5 sollten wir schon mal mit rein.
Okay, SPD, CDU, Grüne, Linke und Piraten.
Wir sollten uns auch unsere Angst stellen und die AfD
mit. Klar, AfD muss mit rein, Alter.
Für böse Überraschung.
Da drüben sind sie. So, was noch? Alpha, die anderen AfDler. Die Partei.
Die Partei
hatte ich auch mit drin. Und ich habe halt dann noch die Tierschutzpartei genommen, aber das ist jetzt, dann wären es auch schon 8, also.
Tierschutzpartei, Freie Demokraten, die FDP vielleicht noch?
Ja.
Das ist, glaube ich, das realistischste Zusammenspiel, was wir hier haben, oder?
Okay.
Also die Panther und die Violetten, wenn die eh reinkommen. Menschliche Welt auch nicht, DKP wahrscheinlich auch nicht. Die Bergpartei vielleicht.
Was sind denn die Violetten?
Die Violetten ist die Familienpartei, glaube ich, ne? Nee, für spirituelle Politik.
Menschen mit ganzheitlicher Weltanschauung.
So sieht's aus.
So. Sie fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen, den Einsatz von naturheilkundlichen Mitteln und ganzheitlichen Methoden in der Gesundheitsversorgung sowie ein vereinfachtes Steuersystem.
Voll geil. So, sind wir bereit?
Ja.
Tün.
Na toll.
Oh Mann. So, dieser Podcast ist offiziell der Podcast der Bündnis 90 der Grünen, würde ich sagen, oder? Goddammit, Grüne. Piraten, Grüne 82%, Piraten 79%, die Partei 75%, die Linke 69%, SPD 60%, FDP 48%, CDU 46% und AfD immerhin 32%.
Also sind wir immerhin zu einem Drittel Spastis.
Zu einem Drittel Spastis, was haben die so gewählt?
Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ja.
Was?
Ich bin tatsächlich 70% DKP. Deutsche Kommunistische Partei.
Weißt Bescheid.
Wer hätte das gedacht?
Ja, nein, vielleicht.
das Problem, was jetzt hier entsteht, ich will die Diskussion nicht zu groß führen gerade, ja. Aber ich stehe jetzt quasi wieder vor der Situation, vor der ich immer stehe. Laut Parteiprogramm wären die Grünen, glaube ich, keine dumme Idee.
Mhm.
Aber irgendwie will ich es irgendwie nicht mehr so ganz hinkriegen. Vor allem die Grünen in Berlin sind auch jetzt nicht dem Ruf nach die konsistentesten.
Mhm.
Und ja.
Aber sagt man das über die Piraten nicht auch?
Ja, Piraten ist das Gleiche. Also ja. Piraten habe ich in den letzten zwei Wahlen gewählt und auch bei der letzten Abgeordnetenhauswahl gewählt und steht da auch voll und ganz dazu, würde die Piraten aber aktuell nicht mehr wählen, weil die Personen, die hinter der Partei standen, die ich, vor denen ich Respekt hatte und die ich feiere, alle geschlossen nicht mehr in der Piratenpartei sind.
Und dann ist die dritte Option die Partei. Da weiß ich immer nicht so richtig, ob man die wirklich wählen darf oder nicht.
Die kannst du schon wählen.
Ist halt auch eher so eine Spaßpartei.
Oder? Ja, eben.
Genau. Also die machen ja nicht wirklich was.
So verstehe ich es halt nach außen.
Naja,
deswegen würde ich die, glaube ich, niemals
also
ernsthaft
ich
wählen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass, also der Sonneborn, dass der Sonneborn in Europa sitzt, ist eine großartige Sache. Weil der dadurch die Möglichkeit hat, auf eine natürlich satirische Unterhaltungsart und Weise, aber trotzdem auch irgendwie diesen Apparatus irgendwie durchleuchtet, als eine einzige Person. Ja, also es ist also nicht so, dass der irgendwie jetzt da groß was kaputt macht.
Ja.
Und deswegen würde ich mir wünschen eigentlich, dass es einen Abgeordneten der Partei in jedem Landtag und in jedem Bundestag und in jedem Ding gibt. So einen Freak, der einfach nur allen auf den Sack geht,
ja,
aber eigentlich nichts kaputt machen kann.
Nice.
Den hätte ich gerne in jeder, in jedem Parlament.
Alles klar. Also wählen wir alle die Partei.
Cool.
Okay. Cool. Paul.
Fabio.
Was hörst du nur so?
Ich höre nichts. Ich hab tatsächlich keine.
Was hast du gesagt? Ich höre nichts.
Ich höre nichts. Ich habe tatsächlich keine Musik. Es ist heute, hat DJ Meter 2, der DJ aus der Crew von DOS 9, das erste oder einen Snippet zum neuen T9-Album online gestellt aus Soundcloud. Das habe ich mir angehört. Das ist auch grandios. Klingt vielversprechend. Klingt sehr experimentell, aber vielversprechend. Das ist alles, was ich zur Musik beitragen kann. Ich möchte allerdings noch eine Dokumentation empfehlen. Und zwar habe ich auf Arte gesehen die Dokumentation Schattenwelt BND. Die geht anderthalb Stunden, beschäftigt sich damit, was der BND so macht und wie man den einzuordnen hat und arbeitet so ein bisschen den BND-Skandal der letzten 5-6 Jahre auf. Und die ist auf jeden Fall sehr interessant, weil das wie so eine gute Art Doku das eben macht, die Dokumentation es schafft, dich nicht mit irgendeiner Meinung vollzustopfen, sondern einfach von beiden Seiten zu beleuchten, was die Leute dazu zu sagen haben und wie man das einzuordnen und zu verstehen hat. Und natürlich ist auch eine Message mit dabei und die ist auch ein bisschen, hat emotionale Strecken, aber ist einfach durch und durch eine gute Doku und die würde ich gerne empfehlen.
Krass.
Okay.
Dann bin ich auch schon durch.
Fabio, ist das so?
Ich höre gerade nichts Neues eigentlich. Ich hätte auch eher zwei Filme zu empfehlen. Mhm. Den einen gibt's schon ein bisschen länger. Heißt, eigentlich gibt's beide schon ein bisschen länger. Der eine ist Beasts of the Nation, den habe ich mir endlich mal angeguckt. Und es geht um Kindersoldaten in Afrika oder aus der Sicht eines Kindersoldaten wird quasi so der Weg skizziert, den so jemand nehmen könnte.
Der erste Netflix-Film war das, ne?
Das war der erste Netflix-Film und ich war erstens vom Production Value überrascht und zweitens davon, wie krass die Schauspieler waren, also auch abgesehen von Idris Elba, der so ein bisschen hervorgehoben wurde und auch zu Recht. Aber so das Pacing von dem Film, so wie eindrucksvoll er ist, wie gut er es vermag, so diese Gefühle rüberzubringen und diese Verlorenheit in diesem großen Konstrukt, das so keiner wirklich durchsieht, was quasi die Vorherrschaft der Warlords anbelangt, ist super gut rübergebracht. Und den fand ich sehr, sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Und Hateful Eight habe ich mir gestern reingezogen, den letzten Quentin Tarantino-Film, der so ein bisschen bei neben Star Wars auch untergegangen ist, weil der, glaube ich, irgendwie eine Woche später oder so in die Kinos kam. Und ganz ehrlich, von den letzten drei, also von allen seit Kill Bill, war das mit Abstand der beste Tarantino-Film, den ich gesehen habe. Weil der war wirklich, ich fand so, ich war kein großer Freund von Django Unchained und auch kein großer Freund von Inglourious Basterds. Gerade im Kontext der alten Quentin Tarantino-Filme, aber das war so ein wirklich komplett ausgebuffter und wirklich wohlüberlegter Streifen, der, obwohl er irgendwie 2,48 lang ist, nie langweilig wird. Alle Charaktere sind super cool und du willst halt bis zum Ende dranbleiben. Also hast irgendwie nie dieses Gefühl, dass er zu sehr abdriftet in irgendwas, was er nicht sein soll, sondern es wird sehr kohärent an diesem Hauptthema festgehalten und am besten mit so wenig Vorwissen wie möglich drangehen. Krise!
Ja, my turn. Ja, das erste ist vielleicht, bezieht sich tatsächlich auf, was hörst du gerade? Und zwar gibt's nämlich, vielleicht kennt das der eine oder andere, bei Spotify gibt's ja diese Playlist der Woche.
Mein Mix.
Mhm. Mein Mix der Woche, oder ja genau, wo durch einen sehr komplizierten und fancy Algorithmus ausgerechnet wird, was könnte dir gefallen. Mhm. Und das wird jeden Montag neu aktualisiert und ich bin seit mehreren Monaten sehr überrascht, wie gut die Playlist ist, also für meinen Musikgeschmack. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass es davon jetzt quasi einen Ableger gibt und dass dann irgendwie deine, ich glaube, der Musikradar oder der Neuerscheinungsradar oder so.
Neuerscheinungsradar, ja.
Ja, und das ist halt genau dasselbe, nur dass dieser Algorithmus berechnet, was könntest du von neuer Musik jetzt gerne hören. Und das kommt jeden Freitag. Und da sind es dann nicht 50 Lieder, sondern 30, glaube ich. Und das läuft seit 2 Wochen bei Spotify auch sehr, sehr großartig, muss ich sagen. Sehr, sehr viele Sachen, die irgendwie 2, 3, 4 Tage alt sind, die man auf jeden Fall hören will, vielleicht auch von Bands, die man früher mal gehört hat, die man so ein bisschen aus dem Auge verloren hat. Mhm. Genau, also vielleicht nichts Spezielles, aber so ganz allgemein kann man sich da durchaus mal einklinken, wenn man denn Spotify-Kunde ist. Und das zweite ist die großartige dritte Staffel von BoJack Horseman auf Netflix. Falls das jemand nicht kennt, das ist auch so ein klassisches Netflix-Ding, so Animationsfilme für Erwachsene oder vielmehr ein Trickfilm für Erwachsene. Mhm. Und da geht's um BoJack Horseman, der in so einer Art parallelen Hollywood wohnt, nennt sich da Hollywood. Und der Unterschied ist halt, dass da Menschen und Tiere koexistieren die ganze Zeit.
Natürlich.
Und das Ding ist halt voll von Wortspielen mit Tieren, was ich ja persönlich gut abfeiern kann. Und storytechnisch geht es einfach darum, dass BoJack Horseman, eben der Charakter, gesprochen von dem US-Comedian Will Arnett, der eine großartige tiefe Stimme hat, die einfach echt gut passt zu einem Pferd. muss man leider so sagen.
Gute Pferdestimme.
Gute Pferdestimme. Klassisch gute Pferdestimme. Er ist abgehalfterter Fernsehstar und hat in den 90ern war halt so das Vorzeigepferd für so eine Sitcom, so ähnlich wie Full House oder so. Und mittlerweile ist er so ein bisschen im Alkohol- und Drogensumpf liegen geblieben und demaskiert sich die ganze Zeit selbst letzten Endes. Ne? Also alles, was er anfasst, bringt er nicht zu Ende und ruht sich so ein bisschen auf seinem Ruhm aus. Und da ist jetzt im Juli oder Ende Juni ist die neue dritte Staffel rausgekommen. Mhm. Und die ist grandios, wie auch alle anderen Staffeln davor. Ja, kann man auf jeden Fall, also es dauert so ein bisschen reinzukommen, so 2, 3 Folgen. Danach bleibt man aber tatsächlich dran, so abstrus die ganze Grundgeschichte auch ist. Ja, und Johannes, bei dir?
Johannes!
Ich empfehle jetzt einfach was. Ich glaube, ich habe es noch nicht empfohlen, aber Frieda hat es schon mal empfohlen in der Folge, wo er dabei war. Und ich will es einfach nochmal empfehlen, weil ich am Wochenende in Salzburg war und bin mit Freunden nach Salzburg reingefahren und es war sommerlich. Und wir haben Musik gehört und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir müssen ja jetzt natürlich auch österreichische Musik hören. Und dann haben wir Craig Ignaz Geldleben gehört. Mhm. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass es echt eine ziemlich coole Platte ist. Für alle, die jetzt Craig Ignaz kennen, aber nicht genau wissen, ist eigentlich eine ziemlich chillige Platte und ist eigentlich eine ziemlich entspannte Platte, die nervt auch nicht, die kann man auch wirklich drauf machen, ohne dass jetzt irgendwie der Kumpel, der nicht so mega viel von Hip-Hop versteht, jetzt sagt, es nervt. Mhm. So. Aber sein Dialekt ist einfach mega geil und wie er spricht, ist mega geil und ist alles mega geil.
Okay.
Deswegen Craig Ignaz Geldleben. Und das zweite, was ich glaube ich auch schon mal empfohlen habe, aber ich empfehle es nochmal, weil ich jetzt das fertig gemacht habe, ist, ich habe mir das Hörbuch von The Stand fertig angehört. Mhm. Und habe jetzt letzte Woche quasi jeden Tag The Stand gehört und bin immer noch ziemlich geflasht davon, was das für eine geile Geschichte ist und was für ein geiler Ficker Stephen King ist. Mhm. Also einfach nur, wie er, also ich habe es einfach deutsch gehört, das soll aber jetzt erstmal egal sein, weil er trotzdem diese wie das beschrieben wird und was da so passiert und die Spannungen, die er aufbaut und die Charaktere, die er zeichnet und das Buch ist von wann, Fabio?
Von 1978 oder
also ist
sowas?
Es ungefähr in der Zeit, wo du, also es spielt das
Buch. Nee, weil es spielt ja in den 80ern, nee, oder?
Das Buch spielt in 1990.
1990?
Ja.
Okay. Ja, ich glaube, ich bin nicht sicher gerade. Musst gerade kurz nachgucken. Ich denke, es ist sogar wirklich in den 80ern erschienen.
Erst veröffentlicht 1978.
Oh, okay. Dann sage ich doch richtig.
Und einfach, also was ich so flashig finde nach wie vor, ist, wie er das damals gezeichnet hatte, 1978. Und klar gibt es so ein paar Themen, die er aufgreift, gerade so sein Ding mit dieser Spiritualität und irgendwie Gott und Gläubigkeit und so ist ja da irgendwie auch so ein, das ist jetzt kein Jesus-Buch, aber
ja,
ist ja schon so ein bisschen, es gibt dir ja schon so den Vibe mit, dass es da offensichtlich irgendwie eine göttliche Macht gibt. Das ist ja so ein bisschen der ganze Ding. Das ist jetzt was glaube ich, in modernen Geschichten, Serien, Filmen nicht mehr so eine Riesenrolle spielt, aktuell gerade.
Ja.
Aber wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, wie, also so mal ganz blöd gesagt, es ist fast, also das ist so Wegbegleiter für Walking Dead und für alles Apokalyptische, was es irgendwie gibt und was jetzt abgefeiert wird.
Ja.
Und er hat das irgendwie dann anscheinend offensichtlich schon 1978 so zeichnen können, malen können und beschreiben können. Und das ist einfach krass.
Ja.
Also wenn man das nochmal, es ist an sich krass, und wenn man das dann nochmal in dem Kontext sieht, dann ist es nochmal heftiger.
Ja, es ist ein betriebenes Buch, das stimmt.
Und das zweite, was ich, das dritte, was ich empfehlen will, ist auch ein Hörbuch. Und zwar habe ich mir angehört
Mein Kampf.
Nein.
Nein.
Der goldene Handschuh von Heinz Strunk.
Oh, okay.
Das Heinz Strunk ist ein deutscher Autor, bekannt von Radio Braun und unter anderem von dem Film hier wie heißt diese Elektroband, diese Mockumentary, die sie gemacht haben. Kaktus? Nee.
Fraktus.
Und auch bekannt für Fleisch ist mein Gemüse, der hat das Buch geschrieben.
Ah, okay.
Und bei der Goldene Handschuh ist halt so eine Art Krimi, der in dem Säufermilieu von St. Pauli spielt, in den 70er Jahren.
Ja.
Und sich halt viel um die Kneipe der Goldene Handschuh dreht, das quasi so eine 24 Stunden offene Saufkaschemme ist,
ja,
wo die ganzen asozialen Obdachlosen reingehen, um sich für 1,50 irgendwie Korn und Spreit reinzufahren und sich das voll zu pissen.
Farco, Fanta Korn.
Genau, Fanta Korn. Und erklärt also die Geschichte erzählt so die Geschichte von so einem Typen, der dann halt irgendwie auch Leute umbringt und auf einer wahren Begebenheit. Das ist jetzt nicht das beste Buch, was ich in meinem Leben gehört habe, ist auch nicht die beste, beste Geschichte, die jemals geschrieben wurde.
Aber es ist ein empfehlenswertes, ein schönes Buch.
Aber ist also trotz alledem, wenn man auf sowas steht, wenn man auch so ein bisschen klar damit kommt, dass es auch gerne mal sehr eklig und sehr vulgär wird,
ja,
dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
Okay. Aber auch gerade gelesen von Heinz Strunk, macht die Sache großartig, finde ich.
Ich musste ja die ersten drei Kapitel, dachte ich so, oh, ob ich das ertrage, weil er ja auch so seinen suffisanten Nuscheln, so Nuscheln wie Olli Schulz. Ja, also da kann er auch Worte nicht so richtig gut aussprechen. Und dann nervt es so die ersten paar Male. Vor allem, wenn er so, ich glaube, im ersten Kapitel liest er ja so ein Protokoll vor von so einem Polizeibericht. Und wenn er dann versucht, in seiner schwierigen Stimme schon hochdeutschen Text vorzulesen, dann denkst du so, das passt nicht so ganz. Aber sobald er in die Charaktere wechselt und sobald er die Charaktere spricht, das ist einfach klar, weil der Typ hat die halt geschrieben, der weiß halt genau, wie die klingen sollen.
Da finde ich gerade, nachdem das nämlich vorbei ist, so diese Protokollgeschichte, da geht er dann über ja in den goldenen Handschuh und stellt die einzelnen Leute vor, die da so rumhängen den ganzen Tag. Und das finde ich eine der großartigsten Szenen gerade ganz am Anfang.
Ja.
Das sind so eben nicht Karate-Andi, ne, aber dann so Krabben-Ole und
Militär.
Und erzählt dann halt so die Geschichten von den Leuten und wie sie da letzten Endes zumindest gelandet sind, bevor es mit der eigentlichen Geschichte losgeht. Mhm. Da habe ich da auch tatsächlich dann, also ich habe das in Sri Lanka so die ersten 50% gehört des Hörbuchs, habe es dann auch sein gelassen irgendwie zugunsten von anderen Sachen. Fand ich auch ganz großartig das Wort Sittiche.
Ja.
So für so alte, ranzige Männer, die so Frauen begaffen. Das sind so richtige Sittiche.
Ja, geil. Und auch so dieses, ich glaube, eine der größten Goldgruben ist dieses Abgefeier und eine, er nennt es ja so Schnack, ja, so einen Spruch nach dem anderen, so Alki-Sprichwörter und Alki-Phrasen, ja, und die feiert er dann so ab und dann lässt er dann so besoffene Monologe erzählen, wo sie dann einem nach dem anderen runterlassen oder diese, hast du das noch gelesen mit dieser Dampferfahrt, Hafenrundfahrt, wo der eine bei der Hafenrundfahrt dabei war und dann ist der Hafenrundfahrt Touri-Guide halt dann so einen Spruch nach dem anderen runterlässt und es ist einfach so großartig. Die Geschichte an sich hat so ihre Tücken meiner Meinung nach, aber für solche Dinge.
Für so diesen alten Hamburger Kneipencharme, dafür lohnt sich's. Das finde ich auch. Ja.
Absolut.
Ja, das war Folge 66.
Wundervoll. Mensch. Das schön. War 10, 2, 4, heute mit Chriso.
Jo, ciao.
Und mit Fabio.
Tschüss.
Und mit Paul.
Hallo.
Ciao, hallo. Paul. Und ich war Johannes.
Du warst Johannes. Und das war Johannes, genau.
Ich war Johannes.
Du warst ein guter Johannes heute.
Guter Johannes heute.
Ja.
Dann wünsche ich euch noch was. Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen.
Macht den Wahlomaten.
Ja, auf jeden Fall macht den Wahlomaten.
Ja. Und fahrt nach Sri Lanka.
Ich dachte, ihr seid, macht den Wahl.
Weil so auf den Wahl macht.
Ich mach so.
Macht den Wahlomaten, fahrt nach Sri Lanka und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Cheers.
Ciao.
Tschüss.